Dabda-da-dabda-dabda. Nee, komm, mach den Jingle jetzt hier an. Mach den Jingle an, wir klären das jetzt.
hier. Nee,
hier, drücken.
Doch. Dedicated to all the ravers in the nation.
Hallo, herzlich willkommen zu Folge
oh Gott.
65
von so
Hallo.
Mit einer sehr energischen Anja. Hallo.
Ich werde ja wohl mal Hallo sagen.
Du darfst alles, hier. Darfst alles sagen.
Eure gute Laune kotzt mich wie immer an. Hallo.
Hallo. Hallo Carsten.
Ist gerade die Sonne rausgekommen.
Hallo Robert.
Ja. Wir wollten ja eigentlich, das hatten wir uns so spontan vorgenommen, heute wirklich zusammenzusitzen. Und dann habe ich gesagt, ich habe zu tun.
Und weil ihr Lappen noch nicht durchgeimpft seid.
Ja, das ist es. Wir hinken wieder hinterher. Aber dafür dann nächstes Mal. Ne? Nächstes Mal machen wir dann so richtig mit echt.
Du hast auf Twitter die Leute geschockt und hast irgendwie, manch einer hat gedacht, wir machen keine Sendung mehr. Oder gehofft,
letzte Woche haben wir keine mehr gemacht.
Ja, stimmt. Letzte Woche haben wir keine mehr gemacht. Und diese Woche.
Diesmal geht's weiter. Ja, ich weiß auch nicht. Ich war mir gar nicht so bewusst. Das war wieder so ein mit 3,8 im Turm getwittert, also so gefühlt. Und dann, war es so.
Wie, du hast uns abgesetzt nachts?
Nee, wie so nachts im Suff, genau.
Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich dachte mir so 3,8 im Turm, das muss nachts gewesen sein.
Oh, apropos nachts und 3,8 im Turm. Es war ja jetzt hier die Lockerung ging ja los, ne? Und nach der Außengastronomie gibt's ja jetzt auch wieder Innengastronomie. Und ich habe ja hier so zwei, ich will es nicht Bars nennen, aber Restaurants. Eins im Haus unten und eins in der Straße gegenüber. Und es war wirklich an dem Freitag, wo es hieß, wir dürfen wieder saufen. Also auch drinnen saufen und keine Sperrstunde mehr und so. Und dann lag ich nachts um eins im Bett und hörte meine ersten Betrunkenen seit einem Jahr unten auf der Straße grölen. Und ich dachte, ja, die Welt ist
endlich
wieder da.
Endlich wieder normale Zeiten.
Genau. Nature is healing.
Apropos Nature is healing, ähnliches Erlebnis hatte ich, als ich Freitagnacht so zwischen 1 und 2 Uhr von Kreuzberg nach Neukölln lief, immer schön am Landwehrkanal entlang und mir dann so...
Mit Klappstuhl?
Irgendwann nie. Und mir dann irgendwie so ein Mensch begegnete, der über so einem Geländer zum Kanal hinhing.
Und sich erbrach. Und
wirklich gebrüllt hat, ja, genau, vor Abbrechen. Und wo er auch so dachte,
du warst das, Anja,
stimmt,
die da vorbeigekommen ist.
Ja, und da ist auch mir wieder so, ach ja, stimmt, na ja, klar, wenn du halt lange nicht und darfst nicht und so, dann trinkst du halt dann
meinst
die
meinst du, der hat das nicht
Pole
vertragen,
mehr?
Weil er, also hat nicht mehr die Toleranz, die er früher hatte?
War so meine Vermutung, meine Naive. Könntest so, ach ja, Mensch, da hat ein zu viel, aber er wirkte schon sehr erwachsen, so wo man eigentlich mittlerweile so weiß, dass man, wie viel verträgt man, wie viel verträgt man nicht so. Und da hat der sich da einen weggereiert, mein lieber Tolli. Und früher gab es ja auch mal so Situationen, wo man auch so ein bisschen mit Augen auf so durch einen Fußgängerverkehr, weil man konnte ja auch manchmal in so Situationen geraten, dass man irgendwo reinlatscht oder an Bahnhöfen oder so. Hat man jetzt ja
auch.
Achso,
du meinst jetzt auf dem Boden liegendes.
Erbrochenes,
ja,
genau.
Ja, genau, richtig.
Und das ist mir irgendwie eingefallen, ja stimmt, die Leute haben ja viel weniger gekotzt die letzten Monate, ne?
Und wenn dann zu Hause.
Wenn dann zu Hause wahrscheinlich.
Apropos,
naja,
aber in der Zeitung stand ja
schön
ein Artikel, ne, dazu.
Brechen. Was?
In der Pandemie ist in Berlin der Konsum und Handel mit Kokain stark angestiegen.
Genau, das Kokain im Trinkwasser in den Rückständen ist gestiegen. Haben
Im Abwasser, also nach einer Abwasseranalyse haben sie jetzt festgestellt, ist auf jeden Fall angestiegen und so wird es dann mit dem Alkohol auch sein, oder? Ich meine, zu Hause.
Nur, dass man den nicht mehr im Abwasser nachweisen kann, ne? Leider.
Ja.
Rückstände.
Ja.
Aber vermutlich, ja, ich weiß gar nicht, haben sie nicht, gibt es da bestimmt auch Erhebungen drüber, ne? Was den Umsatz des alkoholverkaufenden Gewerbes sozusagen, also hier so Bier und Schnaps, Späti und so, da gibt's, die sind da bestimmt auch angestiegen
Nein, auf keinen Fall. Also allein wegen der geschlossenen Gastronomie nicht.
Deswegen sagte ich ja gerade nicht in denen, sondern in Spätis und Kaufhallen und so. Also dass die das einfach verkaufen und nicht servieren.
Na, trotzdem ist der Markt, also die Bierhersteller oder Brauer, wie man sie nennt, im Fachjargon und so, und die ganzen Spirituosenfabrikanten, Manufakteure, die haben richtig Einbußen gehabt. Das ist ja vor allem auch dann wegen hier Wegfall von diversen Fußballsachen und Sportereignissen und so. Da war das.
Und du meinst, das konnten die Spätis alle nicht auffangen?
Auf keinen Fall. Nee. Ey, doubt it, gell?
Ja,
also das glaube ich nicht. Aber das finde ich mit dem Kokain interessant. Wenn man doch sagt, Kokain ist eine Partydroge, sagt man das überhaupt? Bin ich schon up to date, wie das mit Kokain eigentlich heutzutage ist? Oder nimmt man das nur noch, um wach zu bleiben?
Zwischendurch, ja.
Microdosing Kokain.
Genau.
Aber weil das wundert mich, weil gerade wenn man sagt, ich nehme das ja eigentlich, um schön viel Party zu machen oder weil es mir den besonderen Rausch bei der Party gibt oder weil es irgendwie mit einem Feierlichkeiten zusammen mir noch besser gefällt, dass es dann zugenommen hat, wenn man doch, weil noch keiner feiern konnte. War ja keine Hochzeit da, keine Beerdigung, war doch.
Aber das waren diese ganzen illegalen Partys, diese, wo sich dann doch 15 Mann in der Wohnung getroffen haben und so.
Ja, wahrscheinlich, ne? Davon habe ich auch was gehört, dass dann Leute so ein bisschen alleine, und da haben die dann wahrscheinlich konsumiert. Ja, gut, das könnte.
Aber ich weiß nicht, nimmt man Kokain, wenn man alleine zu Hause sitzt? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Nee, aber so, dass man so in so einer 15er-Gruppe das macht, das glaube ich schon.
Zum Spieleabend.
Ja, ich weiß doch auch nicht, was die da machen. Wir müssen mal einer anrufen hier.
Wir sind einfach aus dem Alter auch raus, wo wir zu solchen Partys eingeladen werden.
Ja, genau. Ich habe ja gar keine Einladung gekriegt. Ja,
wo war unser E-Vite, frage ich da.
Genau, aber weißt du warum? Weil bin ich bei Telegram. Also ich bin nicht bei Telegram.
Ich bin bei
Telegram. Da hätte ich wahrscheinlich die Einladung gekriegt. Aber erzählen die das ja.
Ach so, aber dann bin ich wahrscheinlich, ich bin ja nur bei Attila Hildmann und so in diesen Gruppen. Ich lasse mich ja nur weiter.
Und die machen keine Partys.
Also zumindest nicht solche. Aber der darf ja jetzt auch nicht mehr, ne? Attila Hildmann ist ja weg vom Fenster, zumindest auf iOS und Android von Telegram.
Ja, und der wird ja auch mit Haftbefehl gesucht, oder?
Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein Geheimnis, wo der ist, oder? Hatten die das nicht auch letztens? Das haben wir doch drüber gesprochen, ne? Dass sie den in der Türkei geortet haben.
Haben sie
rausgefunden,
hast du mir erzählt, ja. In der Türkei, ja.
Weiß nicht, ob er da noch ist, aber man weiß ja.
Naja.
Auf jeden Fall wollte ich noch hinterherwerfen, 2017 10 Dosen auf 1000 Einwohner und jetzt 2021 waren es das Doppelte, schon 20 Dosen auf 1000 Einwohner.
Wie viel ist denn eine Dose?
Kokain.
Dose. Eine Dosis.
Also, warte. Also 300 Milligramm auf 1000 Personen war es 2017. Das waren 10 Dosen, also 300 Milligramm, ne? 30 Milligramm.
Ja.
Aber es ist ja generell auch ein, also es sind ja, ist ja generell, nehmen viel mehr Leute Kokain, glaube ich, als früher. Da war das, ist es billiger geworden? Wie kommt das eigentlich?
Ich weiß nicht, ob es billiger geworden ist, aber ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen das Stigma verloren hat, ne? Früher war das ja, so 80er Jahre war das ja diese Yuppie, so, wir gehen mal kurz auf die Toilette und so, ne? Mhm. Und dann, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, weiß nicht, ob das so den Ruf hat, jetzt die ungefährlichere Droge zu sein, also, ne, wenn du nicht Heroin machen willst, nimmst du Kokain oder
aber
so.
Das ist doch so teuer.
Ich weiß es nicht.
Apropos, habt ihr.
Soll ich mal in meinen Telegram-Gruppen gucken? Warte mal.
Ja, frag doch mal eben.
Ich frag mal, was hier so ein Kilo
aber
kostet.
Aber was wirklich krass war, letzte Woche dieser riesige Polizeieinsatz auf der ganzen Welt, wo die irgendwie mehrere Tonnen Kokain beschlagnahmt haben.
Und
tonnenweise Koka.
Andere, ja.
Und so. Waffen und Menschen und so.
Waffen und Menschen, also Menschen beschlagnahmt. Ja, das ist auch eine schöne Beschreibung für festgenommen.
und das auf der ganzen, aber wo ich gedacht habe, also dass die also ich meine, es ist natürlich toll und es ist vor allem insofern auch noch spannend für alle, die es jetzt nicht so mitbekommen haben, dass sie das FBI ja diesen Krypto-Chat da genutzt hat. Also, beziehungsweise diesen, von dem alle Gangster dachten, wenn wir hier darüber, wer weiß denn, wie der heißt, wie heißt denn der?
Anom, oder? Genau, Anom.
Genau, Messenger, den sie genommen haben, genau. Und die dann auch alle gedacht haben, wir sind hier mega cool geschützt, wir kleinen Banditen in unserem Banditennetzwerk. Niemand wird jemals erfahren, wen wir alles umbringen wollten und so. Und dann das FBI sagt, tja, Freunde, ganz ehrlich, aber ohne uns hättet ihr den Chat ja nicht oder den Messenger. Und die dann wirklich und aufgrund dessen halt dann die ganzen Banditen hochnehmen und auch viele Menschenleben eben auch schützen, aber tonnenweise Kokain festhalten.
Ich finde das sehr niedlich, dass das bei dir immer noch Banditen sind.
Räuber und Banditen.
Gut, das waren schon auch Mörder auch dabei, also oder
in der
potenzielle,
Tat,
die haben ja gesagt, hier, ich bringe den um und den und du bringst mal den um, dann kriegst du das dafür und dann genau konnten sie ja zuschlagen und sagen, so Freunde, ihr habt den Mord angekündigt, das machen wir nicht mit. Und das ist natürlich schon ziemlich geil, wenn dann halt viele europäische Länder plus die USA und auch Australien vor allem und Neuseeland da dann so einen Erfolg dann davon haben. Und ich frage mich halt jetzt, macht sich das jetzt bemerkbar hinter den Kokainkonsumenten, dass sie halt mehrere Tonnen Kokain vom Markt genommen wurden? Also sind die Preise jetzt gestiegen, ganz sicher, oder? Das müssen sie, das muss man doch merken.
Nee, ich glaube nicht. Also mehrere Tonnen klingt zwar auch, klingt ja erstmal viel und ist wahrscheinlich auch eine Menge so an Produkt, also einfach was der Wert des Ganzen so, was das potenziell hätte bringen können, wenn man es verkauft. Aber ich meine, ich glaube, da gibt es immer Nachschub, oder? Also du kannst ja, das ist ja ein Schlag, also relativ großer und auch die und auch interessant, wie sie die ausgehoben haben. Du hast schon recht, ne? Mit dem eigenen Messenger, den sie denen untergejubelt haben, etc. Aber ich glaube, so weltweit gesehen, keine Ahnung, ob das wirklich so viel ausmacht. Also wahrscheinlich so für ein halbes Jahr ist dann erstmal so, sind ein paar Lieferketten zerschlagen und müssen erstmal neu aufgebaut werden und so. Aber generell kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich spürbar auf dem Markt irgendwie Auswirkungen hat. Also muss ja, muss man sehen, was in so einer Stadt wie Berlin, sagen wir mal, in einem Monat oder so vertickt wird, ne? Also das sind ja bestimmt, ist ja bestimmt auch, jetzt weiß ich nicht, ob es eine Tonne ist, aber generell eine ordentliche Anzahl von Drogen so. Und das ist ja nur Berlin, ne? Also die und alle Großstädte und Kleinstädte und mittleren Städte müssen ja beliefert werden. Also da, ich glaube schon, dass so weltweit jeden Tag ordentlich viele Drogen unterwegs sind auf den Schiffen und den Flughäfen dieser Welt. Und das muss ja auch irgendwo herkommen. Also ich kann mir halt immer nicht vorstellen, dass diese Operationen, die dann zwar auch immer groß angekündigt werden und hier und dann auch stolz präsentiert werden, aber dass die wirklich so einen Unterschied machen. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch, keine Ahnung.
Aber du, ich meine, was steht denn da in der Zeitung, wie viel Tonnen in Berlin weggekokst werden?
Das steht hier leider nicht, aber der größte Kokainfund im Pandemiejahr 2020 war in Hamburg, im Hamburger Hafen, 16 Tonnen, ja, mit einem Verkaufswert von etwa 3,5 Milliarden Euro.
Siehste, und die 16 Tonnen im Rahmen dieser Operation Ironside, wie sie hieß, ne, mit diesem anderen Messenger, haben sie 8 Tonnen Kokain beschlagnahmt, also die Hälfte von dem einen Fund im Hamburger Hafen.
Oh, jetzt hast du mir ja komplett alles zerstört. Ich hatte... Ja gut, aber ich glaube trotzdem, dass die Preise mindestens in Hamburg gestiegen sind.
Da strecken die das einfach und dann haben sie es wieder. Also ein bisschen Backpulver kannst du ja mal drunter mischen.
Also ich finde, und die Kokser unter unseren Zuschauern, genau, müssen jetzt
mal... Sollen sich mal melden bei uns.
Genau, sollen sich mal melden. Wir behandeln das auch anonym, ne, über so einen Messenger, haben wir extra eingekauft.
Ist ja nicht... Ist das denn... Ja, ist schon natürlich verboten,
klar,
ne?
Ja.
Man weiß ja immer nicht, wird ja alles so gelockert, ne? Weiß,
die da noch das war Corona, nicht Kokain.
Ach so. Ja, gut. Naja, gut.
Ich glaube,
man sagt
ist,
ja auch immer.
Ich glaube, da ist Konsum sogar auch noch strafbar, oder? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Natürlich Handel und Besitz und so, aber ich weiß nicht, wie es bei Konsum, weiß ich immer nicht, wie es mit den Drogen immer gerade
aussieht. Darf man nicht so eine Mindestmenge mit sich mitschleppen?
Ich glaube, bei Kokain nicht. Ich glaube, das war nur Gras und auch dann nur, wenn, also das ist dann auch nicht gesetzlich geregelt, sondern da wird dann einfach nur bis zu einer gewissen Menge für den Eigenbedarf kein Verfahren eröffnet oder so. Aber du kriegst, das wird dir trotzdem abgenommen von der Polizei und so. Ich glaube, das ist alles mehr so. In Deutschland ist das ja alles noch relativ strikt, ne? In Amerika sind sie ja da ein bisschen weiter schon, was die Marihuana-Legalisierung angeht. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch hält, aber.
Naja,
also hier steht drin, in den Kommentaren noch zu dem Bericht, da bin ich irgendwie gerade abgesackt, da steht drin, die Reichen verdrängen immer mehr Arme aus Berlin, also gibt es auch mehr Kokain im Abwasser. Hm. Kokain ist die Droge der Reichen.
Kokain-Gentrifizierungs-Indiz.
Aber da schließt es sich wieder, da hat er recht. Aber das ist doch total logisch. Da müssen wir doch gar nicht hinterfragen, Mensch. Das ist doch logisch. Die Reichen waren es wieder. Und ich sag typisch doch noch eben, wie, das ist doch so teuer. Wieso ist denn dieser Konsum so gestiegen? Wo kommt denn, die haben doch gar nicht das Geld, die Leute. Doch, weil es immer mehr
vor,
Reiche
da,
gibt.
Ja. Ein anderer schlägt vor, dass man sich einfach Berlins Abwasser durch die Nase ziehen sollte.
Das hätte ich ja, das
viel kostengünstiger.
Kann man das? Und da müsste jetzt einfach mal einer von unseren chemisch bewanderten Zuschauern vielleicht Bescheid sagen. Wenn man jetzt so ein, keine Ahnung, man geht jetzt da hin und holt sich einen Liter Abwasser oder so, ne? Oder, also kann man ja irgendwo rausziehen, wo auch immer.
Ja.
Das kriegt man irgendwie. So, das, sagen wir mal, man hat das. Man hat jetzt das Berliner Abwasser irgendwie. Kann man das da wieder rausfiltern und sich dann eine goldene Nase verdienen? Also kann man, kriegt man sozusagen die Kokainrückstände da so rausgefiltert, dass man dann wieder hingehen kann und sagt, hey, hier Hells Angels oder so, ich bin jetzt hier euer neuer Supplier und dabei verkauft man ihnen eigentlich nur das, was sie sowieso schon mal verkauft haben oder so.
Da musst du ja auch alles andere rausfiltern. Das ist ja so ein Mix aus so viel, auch Östrogene sind ja da wahnsinnig viele drin, wegen der Frauen, die Pille nehmen.
Aber ich meine,
so.
dass jetzt Drogendealer, gerade die, die das im illegalen Bereich machen, nicht so unbedingt viel Wert drauf legen, wie sauber ihr Produkt ist. Das ist ja nun auch länglich schon bekannt, oder? Das ist ja der Grund, warum man das vielleicht doch eher in der Apotheke verkaufen sollte als andersrum. Aber
ja, das finde ich nämlich auch. Also wenn es Koks in der Apotheke geben würde, würde ich das auch mal kaufen. Wäre
sofort dabei.
Klar, weil das ja dann nicht, dann ich will nicht so Backpulverzeug, das ist ja eklig.
Also der Besitz von weniger als, ja?
Ja, sag.
Der Besitz von weniger als 5 Gramm Reinkokain ist in Deutschland eine sogenannte geringe Menge und es besteht die Möglichkeit der Verfahrenseinstellung.
Ah ja, also dann doch wie bei Marihuana quasi.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Kann ich mir meine eigene Coca-Pflanze anbauen? Weil das finde ich das Schöne an Gras, dass ich mir im Prinzip mein eigenes Gras anbauen kann und dann auch weiß, woher das kommt. Ne? Das ist wie wenn ich mein Basilikum selber ernte.
Ja, ist genau dasselbe.
Und mir nicht den Basilikum im Görlitzer Park kaufe.
Ja.
Sondern ich hole mein eigenes Gras. Kann man das mit Koks auch mal? Kokainplantage bauen? Ich auf dem Balkon?
Also ich wüsste nicht, was dagegen spräche, dass du dir Coca-Pflanzen auf den Balkon stellst. Ich bezweifle halt, dass du dann daraus Kokain machen kannst. Also einfach, also es sei denn, du weißt natürlich, wie es geht, ne? Also ich weiß jetzt nicht,
das kann man ja googeln.
Wie mache ich Kokain? Zack, Polizei an der Tür.
Ach so, ja, das natürlich. Na, das glaube ich
nicht.
Ja,
gut, aber wenn es danach geht, auf welchen Listen ich schon überstehen sollte, aber egal. ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass Coca-Pflanzen per se illegal sind. Also das kann, warum auch, ne? Weil ich glaube, da ist, gehört schon noch ein bisschen dazu, das dann zu verarbeiten.
Ja. Du, ich glaube schon, dass ich hier in Neukölln die ein oder andere Coca-Plantage habe. Oder zumindest Verarbeitungsbetriebe gibt es bei uns hier viel. Da bin ich mir sicher. Habe ich im Fernsehen gesehen.
Und das dann muss es stimmen.
Da haben die so Masken auf auch. Und dann machen die auch das weiße Pulver immer irgendwie in so Karton, in so Päckchen. Habe ich bei Block hier vor Blocks gesehen zum Beispiel.
Aber das war ja, das, aber bei 4Blocks haben sie ja genau das gezeigt, was ne, du kriegst das geliefert, das rohe Kokain sozusagen, ne, von, das sind dann diese Tonnen, die sie im Hamburger Hafen hochnehmen. Und dann streckst du es nochmal für den Straßenverkauf. Das ist ja das, warum so 16 Tonnen, so, was waren das, 5 Milliarden, 3,5 Milliarden Euro wert sind, was Carsten gerade gesagt hatte?
Muss ich mal aus den Kommentaren hoch.
Das habe ich nämlich gesehen. 3,5. Und wisst ihr was? Ja. Die sind eigentlich, die ganzen Verarbeitungsstreckbüros, die sind eigentlich schuld daran, dass wir hier so einen Wohnungsmangel haben. Weil die alle die Wohnung besetzen, um dort ihr Kokain zu strecken. Und deswegen kriegen wir anderen nicht am verarbeitenden Koksgewerbe keine Wohnungen mehr. Die sind sie mir. So, jetzt haben wir irgendwas enteignen und so. Du musst die Leute enteignen.
Wir müssen einfach das Koks bekämpfen und schon geht's los. Schon haben wir wieder billige Wohnungen in Berlin.
Ja.
Ich weiß nicht, klingt nach einer steilen These, aber warum nicht?
Ich habe immer für alles eine Lösung. Es ist alles gar nicht so schlimm.
Laut gartenrevue.de unterliegt der Coca-Strauch in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz.
Tatsache,
das heißt, weil die Pflanze Kokain enthält. Auch Samen zum Anbau der Coca-Pflanze sind deshalb hierzulande nicht legal käuflich erwerbbar.
Mist. Jetzt ist aber die
andere. Aber wie heißt die Webseite
wieder Tomaten.
Gartenrevue.
Ach, schön.
Jetzt ist ja die Frage, so ein durchschnittlicher Berliner Polizist, ne? Wenn der jetzt, sagen wir mal, auf der Straße Streife geht, wie es ja so die Art von üblichen Polizisten ist, erkennt der eine Coca-Pflanze, wenn er sie auf dem Balkon sieht? Also Hand würde ich ihm ja gerade noch zutrauen, ne? Aber erkennen die eine Coca-Pflanze?
Doch, das lernen die doch in der Weiterbildung oder so.
Berliner Polizei lernt Coca-Pflanzen zu erkennen?
Na klar, der muss doch für alles müssen die doch lernen, sowas. Die müssen auch alle giftigen und Betäubungsmittelpflanzen kennen. Das sind doch Botaniker.
Ich sehe aus wie so ein Lorbeerblatt einfach. Irgendwie. Ich würde es nicht erkennen.
Nee. Also ich habe ja auch schon nebenbei, ich habe das ja auch gerade offen, für mich sieht das aus, aber ich bin auch kein Berliner Polizist. Insofern.
Oder die haben so einen kleinen Teststreifen, mit dem sie das erkennen können oder so. Oder die haben so eine App. Nee, es gibt doch jetzt die Apps, diese
auch Pflanzenerkennungs-App.
Dann steht der Polizist unten an deinem Balkon.
Ja, das ist es.
Coca-Pflanze. Aber kannst du dich dann nicht noch rausreden, dass du das für deinen Tee brauchst? Ist nicht Mate-Tee, also der originale Mate-Tee aus Südamerika, eigentlich auch mit Coca gemacht?
Das ist, na, das stimmt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Das ist irgendein, ja, da ist er auch wieder, ne? Inka, Maya, man weiß es nicht. Ich glaube Inka.
Mate de Coca. Ach so, das heißt bloß, das ist Tee. Also es gibt Coca-Tee, ja, der so ähnlich getrunken wird wie der Mate. Ganz, weißt du, es gibt doch diese Tassen mit diesem Trinkhalm für Mate-Tee, wo du dann so einen Sud hast und dann da drin stochern kannst und das dann so durch diesen Strohhalm trinkst. Das ist ja der, so der normal, also nicht hier die Club-Mate.
Das ist Ayahuasca.
Nee, aber das gehört alles dazu, glaube ich. Und da kannst du auch Coca-Tee draus machen.
Ja. Auch in Peru gibt es eine große Coca-Pflanzen-Tradition. Der Mate de Coca-Tee gilt dort als Nationalgetränk.
Siehste? Und dann kannst du doch hier sagen, also hier, Jungs, Mädels, ne, diese Coca-Pflanze, die ich hier auf meinem Balkon habe, das ist hier aus medizinischen Gründen, weil Mate-Tee.
Ja, dann zeigst du von deinem Doktor das medizinische Zertifikat.
Genau,
dafür.
Von dem gleichen Doktor, wo du auch den Impfpass gefälscht gekauft
hast. Genau. Ey, allein sowas, dafür sollte man doch Doktor werden, weil man die ganze Zeit irgendwo seinen Stempel drauf machen kann. Man kann auch mal Rezepte ausstellen und so.
Ich glaube, da bist du nicht lange Doktor, wenn du das so handhabst.
Ist auch verboten, ne? Was alles verboten ist, meine Güte. Ey. Man weiß immer gar nicht, was alles verboten ist. Man ist eigentlich immer mit einem halben Bein, steht man ständig in der kriminellen Ecke, wenn man gar nicht
eigentlich,
darüber aufgeklärt
eigentlich
ist,
überhaupt
was man alles
nicht, weil
nicht darf.
Du wirst, glaube ich, ganz, ganz normal darüber aufgeklärt, was du als Doktor darfst und was nicht.
Nee, so generell meine ich im Leben, ja. Man weiß ja immer gar nicht, darf ich jetzt eine Coca-Pflanze anpflanzen oder so, oder ja, darf ich jetzt hier,
guck mal,
da was
aufpflanzen. Carsten hat das gegoogelt und hat innerhalb von 20 Sekunden die Antwort auf Kleingartenrevue, nee, was war das?
Gartenrevue
gefunden.
Ja, oder was ist, wenn du nicht weißt, dass du deine Coca-Pflanze auf einmal auf dem Balkon hast, weil irgendjemand zu laut genießt hat auf dem Balkon drüber und dann ist das alles in deinem Blumenkasten ausgesät und dann denkst du, ach schön, so eine hübsche Pflanze. Und dann kommt der Polizist
kommt
mit seiner App.
Und du sagst, nee, das ist hier Flugsamen. Da kann ich nichts für.
Ich weiß nicht, wo das herkam. Das wuchs da im Herz gefallen. Ich habe das nie da
eingepflanzt.
Ich war hier einmal bei Pflanzenkölle. Schon hatte ich hier den Balkon voller Coca-Pflanzen.
Ja. So ein Mund-Nasen-Schutz hilft also auch gegen die Verbreitung von Coca-Pflanzensamen.
Genau. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir auch weiterhin Masken tragen.
Ja.
Also es sollte auf jeden Fall, also man muss sich eigentlich ständig hinterfragen, darf ich das nicht, ne? Das will ich nur sagen, man muss ja wirklich immer ein Auge aufhaben und vor allem wegen Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so.
Aber
musst du immer googeln.
Bei der Idee des Pflanzens einer Coca-Pflanze wäre ich schon so ein bisschen überlegen.
Also, ich hätte zumindest kurz überlegt, ja. Aber siehst du, ich wäre auf zu dem Entschluss gekommen, nee, das bestimmt ist doch bloß eine Pflanze.
Ja,
aber,
das meine ich ja. Robert hätte da jetzt so ein Coca-Plantage wahrscheinlich.
Also ich
sehr schnell.
Ich muss jetzt eben auch gerade mal mein Umtopfen überdenken, was ich eigentlich für heute geplant hatte.
Auf der anderen Seite haben wir auch lauter Mohnblumen bei uns im Garten. Also es ist ja, nun ja.
Ja. Siehste? Und die sind auf jeden Fall durch Windbesteuerung dahin gekommen. Oder weil immer alle sagen, ja, macht mal eine schöne Wiese für die Bienen.
Die
Bienen
haben gepflanzt,
sterben
die
aus. Ihr müsst, nee, aber doch, man muss doch ständig irgendwas aussehen, weil doch die Bienen sonst aussterben. Also geht so jemand wie ich, denkt so, oh nee, die Bienen dürfen ja nicht aussterben, weil sonst der Planet stirbt und so, das erzählen sie einem ja alles. Und dann streut man die Samen überall des Weges und dann kommen Wildblumen und so. Und da kommt halt auch so eine Mondpflanze. Was ist denn, wenn ich deswegen eingebuchtet werde, weil ich die kostenlosen Samen, die ich in Neukölln-Arkaden beim Wurfspiel gewonnen habe, irgendwo hier auf dem Weg gestreut habe.
Hinter den Arkaden dort.
Beim Wurfspiel.
Ja, da gab es so ein Wurfspiel letztes Jahr. Da wird immer viel für die Kunden und Kundinnen getan. Mhm. Man kriegt dann immer so, es gibt so Aktionswochen oder so. Und dann war da so eine Frau hinter so einer Plexiglasscheibe und dann durfte man irgendwie in so ein Dings was reinwerfen. Und wenn man dann nichts gewonnen hat, hat man als Trostpreis und zum Pflanzentaler und einen Stoffbeutel bekommen.
Moment, da war eine Frau hinter der Plexiglasscheibe und man durfte
ja,
was rein.
Ja, weil Corona war. Deswegen war die hinter der Scheibe
geworfen.
Das war irgendwie so ein Kasten und da konnte man dann irgendwie so was reinschmeißen und das, was man da getroffen hat, das war eventuell ein Gewinn oder aber nur ein Pflanzentaler.
Hm. Und das waren dann so Samen, Mohnsamen.
Ja. Also Wildblumen hieß das. Wildblumenmix. Ne? Okay. Das heißt, da ist alles dabei.
Aber auch
du hast gar keine botanischen Skills, ne?
Ich?
Ja.
Na, ich habe hier auf meinem Balkon, ich habe so Kästen und da habe ich, da gab's nicht in der Allee hinterm Einkaufszentrum, sondern aus dem Internet tatsächlich habe ich mir das bestellt. Da gibt's so Samenmatten, heißen die. Das sind so kleine, etwas, was sich in Wasser auflöst, irgend so eine Zuckerbaumwollmischung oder so.
So ein komisches Band, ja.
Genau. Und da sind Samen eingearbeitet und man weiß aber nicht welche. Und dann gräbt man die so 1 Zentimeter ein in seine Balkonkästen und wässert die und dann nach ein paar Wochen hat man lustige Wiesenblumen. Also eben
ja,
auch
die gab es auch kostenlos bei Edeka an der Kasse.
Genau. Und die kann man sich auch im Internet bestellen, kostet halt so 1,50 plus Versand oder so für den ganzen Balkon-Dingsbums. Und dann hat man auch für die Bienen was getan. Man hat ihnen sozusagen eine künstliche Wiese hergestellt.
Genau, und ist da eine Mohnblume dabei?
Da ist keine Mohnblume dabei, nein.
Na gut. Aber man weiß
auch
es ja eben
Coca-Pflanze.
Nicht, ne?
Auch keine,
das will ich ja nur sagen. Du bestellst ja so einen schönen Samenmix.
Ja.
Und weißt aber nicht, ob du da eventuell Drogen ausgesät hast.
Also, ich bin
das ist doch eine Idee. Jetzt habe ich's. Ich mache so einen Samenversand auf und dann mache ich überall hier Hanfsamen mit rein, aber die dann halt die Hanfpflanze bald baut.
Ich glaube, das gibt's auch schon bei Telegram.
Ich habe gerade so einen Knacken in der Leitung gehört, ja.
Nee, das naja, musst dir keine Sorgen machen. Wir telefonieren ja hier über so einen gesicherten Anbieter, der heißt Anom.
Okay.
Ja, gut. Aber wisst ihr, wie vor vielen, vielen Jahren mal am Cottbusser Tor über Nacht ganz viele Hanfpflanzen aufblühten? Das war ein bisschen witzig. Unten am Bahnhof, da haben die nämlich so eine Art, ich sag mal, so eine Urban-Art-Aktion, würde ich es heute mal nennen. Ne, haben die da einfach so unterm Cottbusser Tor wahnsinnig viele Hanfpflanzen eingepflanzt und am nächsten Morgen stand die Polizei da und hat gedacht, ach Gott, oh Gott, was machen wir jetzt?
Was ist denn hier los?
Die alle wieder ausreißen. Jetzt sind wir aber hier.
In Köpenick auch, im ehemaligen Mecklenburger Dorf, da hatten sie auch mal so eine kleine Plantage da stehen gehabt.
Aber weniger als Kunstaktion, sondern eher so als damit machen wir mal das große Geld.
Ja.
Und
genau.
Für die Wildbienen.
Die waren einfach da.
Für die Wildbienen,
ja, für die
genau.
Wildbienen.
Ja. Urban Gardening ist ein Thema.
Immer sind das wieder. Die Leute, die mit diesen Seedbombs durch die Gegend gehen und dann einfach irgendwo hinschmeißen?
Ja, das ist doch das, was ich meine, was ich bei Neuköllner Kahn gekriegt habe.
Ach, das
so,
war sowas.
So ein, nur als Taler, also so ein Seed-Taler.
Was hat ein Seed?
Ja.
Das ist unser Gebiet. Aber wo hast du denn, wo hast du den denn dann gelassen? Also hast du den
gegessen? Sie hat gesagt, das ist ein Schokotaler.
War ein bisschen staubig. Nee, hast du den dann nur eingepflanzt?
Da habe ich hier so hingeschmissen, wie so eine Seedbombe.
Der liegt da jetzt, genau. Ist immer noch auf dem Teppich.
Ja, nö, da ist, bei uns sieht super aus. Könnt ihr mal kommen hier am Kanal, gibt's richtig Wildblumenareale.
Da warst du auch mit dran schuldig.
Ja.
Ah. Ist das auch dann da, wo du dann immer mit dem Klappstuhl dich dann hinsetzt?
Ja, genau.
Und dann dich an deinen heimlich gepflanzten oder gesäten Blumen freust?
Ja. Die Insekten, die da jetzt alle sind, nerven natürlich, aber man muss ja heutzutage
diese ganzen Bienen,
tolerant,
ne?
Gegenüber
furchtbar.
Insekten sein. Ja.
Muss man? Ich weiß nicht.
Ja, doch, muss man, weil Planet irgendwie ist es wichtig, damit die bleiben, sonst kippt der Planet
erzählen,
um.
Kannst du mich erzählen, dass Mücken
wichtig sind? Doch, das sagen die immer wieder.
Für wen denn bitte?
Ja, ich sehe das ja auch so, du weißt, das Wespenthema müssen wir jetzt hier nicht nochmal zum 100. Mal aufmachen. Ja, aber irgendwie ist es wichtig. Du, da gibt es bestimmt auch einen Zuschauer oder eine Zuschauerin, die da irgendwie uns nochmal erklären kann, warum. Das mit den Insekten wichtig ist.
Okay, das heißt, wir kriegen also demnächst Anleitungen, wie wir aus unseren Coca-Pflanzen Drogen machen können. Und warum das mit den Insekten wichtiger ist, als wir das denken.
Und wie
genau,
wir Drogen
warum
aus
wir
dem
eigentlich,
Abwasser kriegen.
Ja, stimmt, das ist wichtig.
Wie, und warum wir nicht zu diesen Partys eingeladen werden und wie wir da hinkommen.
Ich glaube, also warum wir nicht zu diesen Partys eingeladen werden, ist relativ klar, weil wir eben...
Nee, mir nicht.
Na, wir wissen zum Beispiel nicht, wie wir aus einer Coca-Pflanze Drogen machen können. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, dass man da hinkommt.
Also, aber ich will auch auf eine Party. Ich glaube nicht, dass irgendjemand bei den Koks-Partys wüsste, wie man das da macht. Nee, die wollen doch nur feiern
also,
und knutschen.
Ich wollte bloß nochmal einwerfen, dass die Bienen wichtig sind.
Die Bienen sagt ja auch keiner.
Weil die Honig waren. Produzieren, ist doch wohl klar.
Aber vegan.
Ich mag doch den Honig
Quatsch.
So.
Aber Honig ist nicht vegan.
Das stimmt.
Und wenn wir alle vegan werden sollen.
Wer sagt das denn?
Nein, das sagen die doch auch, damit wir den Planeten retten, Mensch.
Lass dir alles reden.
Apropos,
ich sag doch,
dann brauchen wir
keine,
wenn wir vegan werden, dann brauchen wir keine Bienen, hast du ja recht.
Ja. Wieso nicht?
Wir können Honig essen.
Ja, genau. Aber die brauchen den doch.
Ich verstehe es alles nicht.
Ja, siehst du, es ist wirklich eine schlimme Welt. Komplizierte, schlimme Welt.
Man hat es ja auch nicht leicht. Genau. Sag mal, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar
Endlich.
Wir werden es ja nicht verhindern können, auch wenn wir unser Möglichstes tun werden in den nächsten kommenden Monaten, aber dieses Jahr ist ja Bundestagswahl. Und jetzt war ja gerade in den letzten Wochen diese unsägliche Lebenslauf-Diskussion mit der grünen Spitzenkandidatin, aber ich will das jetzt auch gar nicht wieder aufwärmen. Ich wollte bloß einfach interessehalber von euch wissen, ob ihr schon wisst, wen ihr wählt. Also ihr müsst nicht sagen, wen, nur ob.
Das ist schwer, tatsächlich schwer bei mir.
Oh, ist ja süß. Du hast gerade so wie so jemand, der wäre mit dem Mikrofon so Voxpops-mäßig von so einem RBB-Reporter angesprochen wird.
Ja.
Ist schwer.
Was du nicht weißt, RBB steht gerade neben mir.
So, genau so hast du es eröffnet. Das fand ich sehr schön. Ja, erzähl mal weiter, bitte. Schwer halt, ne? Aber du hast schon zwei oder drei zur Auswahl, oder?
Ja, also ich weiß. Genau, einfach dadurch, dass ich weiß, wen ich nicht wählen werde. Apropos, ich habe hier schon das letzte Wochenende und dieses Wochenende keine 1000 Meter Luftlinie, ist ja der AfD-Landesparteitag irgendwie. Da
schön,
ist heute schon den ganzen Tag, gute No-AfD-Anti-Parteitag-Punkmucke irgendwie so. Das war ganz cool.
Und sind die da neben der NPD-Zentrale?
Ich wohne in Biesdorf, nicht in Köpenick.
Ach stimmt, das ist
die
ja vorbei, die Zeit.
Die haben jetzt hier irgendwie am Biesdorf-Center, zwischen Biesdorf-Center und dem Elsterwerder Platz-U-Bahnhof, auf so einer Wiese irgendwie Zelte aufgeschlagen.
Ach, hast du den Parteitag?
Bauzaun drum mit 5x Stacheldraht abgesichert und ganz viel Polizei. Hm.
Schön,
das ist ganz,
da freut man
total
sich
schön gerade hier am Wochenende. Hm.
Ich finde schon witzig, dass die AfD offensichtlich nirgendwo mehr sich einmieten kann, dass sie nur noch Grundstücke mieten kann für ihre Parteitage, um da Zelte aufzubauen, ja, weil sie nirgendwo mehr reinkommen, weil niemand mehr sich traut, an die AfD was zu vermieten.
Aber es ist bestimmt sehr lauschig da drin, weil wie gesagt, direkt neben den Zelten halt die mobilen Bühnen stehen mit den mit der Punkmusik und so weiter live.
Mhm. Das macht Festival also.
Cool. Das ist eigentlich ein Festival, ja. Nette Bilder gesehen heute da.
Und bist schon mal vorbeigegangen und hast mal geguckt, ob du Mitglied werden kannst? Oder wie dann so das, achso, du musst auch noch reden heute, okay. Wie dann so das
mit
Programm
euch
ist.
Nicht da. Achso. Ja, meine Rede.
So, ja, die würde ich auch nicht wählen.
Ja, das, also ich meine, davon gehen wir einfach hier mal aus. Ne? Das ist ja, also, das ist ja.
Habe ich gar kein Interesse.
Genau. Nee, also, aber wie gesagt, ich will auch gar nicht wissen, wen ihr wählt. Ich will nur wissen, ob, weil es ist ja. Hintergrund ist der. Ich habe den letzten.
Ich beantworte dir das kurz. Kurz.
Kurz.
Also, ich sage mal nein, aber weil ich bin mir auf der Bundesebene eigentlich doch recht sicher, weil ich da mir sehr treu schon immer dasselbe wähle. Aber da wir ja auch noch wie wähle ich für Berlin, das ist das, wo ich mir zum ersten Mal sehr unsicher bin, ob ich da nicht mal eine andere Partei wähle. Und dann auch noch auf Bezirksebene und so. Also das ist eher so.
Was hat dich da erschüttert? Also ohne dass das, also.
Na, erschüttert nicht, aber es ist eher so, dass halt, es ist dieses Thema, mit wie wollen wir hier eigentlich leben, wem gehört die Stadt, wie können wir irgendwie das so lebenswert erhalten, dass es ein gleichberechtigtes Nebeneinander gibt hier von Menschen, die weniger Geld und viel Geld haben und so weiter. Und wie können wir ein paar Räume erhalten und so. Das beschäftigt mich schon, dass Berlin sich natürlich nach wie vor, soll sich die Stadt verändern. Aber es ist unfassbar schlimm, dass halt wirklich dieses Wohnungsthema ist hier so präsent und so prekär für viele Menschen. Die größte Angst, die, glaube ich, viele haben, ist halt, scheiße, darf meine Wohnung nicht verlieren oder ich gehe nur noch arbeiten, um meine Miete zu zahlen, damit ich mir die und die Wohnung auch überhaupt leisten kann und so. Da sind so viele Sachen, die so rumwabern. Deswegen, ich glaube auch, dass zunehmend die Leute in der Stadt wieder ein bisschen aggressiver werden. Und da bin ich am Überlegen, wer repräsentiert mich so für Berlin am besten. Da tue ich mich wahnsinnig schwer im Moment. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich mir auch ganz sicher, die AfD wird es nicht sein.
Ja.
Die möchte ich nicht. Also die wähle ich nicht und die lehne ich ab. So. Also das ist so das eher, wo ich so ein bisschen rumschwanke. Aber ich guck mir dann Wahl-O-Maten an und dann werde ich ja eh wieder bestätigt in dem, was ich da wählen soll.
Ist ja schon online, oder noch nicht? Ne?
Nö,
die verabschieden ja gerade alle erst ihre Wahlprogramme.
Ja.
Na, ich war ja jetzt das ganze Jahr über und eigentlich auch schon seit letztem Jahr Ich habe ja so ein bisschen, ich meine, wahrscheinlich würde man Politikverdrossenheit sagen, obwohl das eigentlich nicht stimmt, weil ich interessiere mich ja nach wie vor für alles, was du auch gerade aufgelistet hast und auch, also sowohl in Berlin als auch bundesweit. Nur ich fühle mich halt irgendwie seit der letzten Wahl nirgends mehr zu Hause mit diesen Themen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es war immer so, überall ist eigentlich scheiße, nur bei vielen ist es scheiße. Weißt du, also natürlich,
wo ist am wenigsten scheiße?
Ja, genau. Das ist aber auch so ein ungutes Gefühl, dass man immer das kleinste Übel irgendwie sich raussuchen muss. Vielleicht ist das auch einfach nur so. Und ich war jahrelang zu verblendet, und um das zu sehen, dass das eigentlich immer so ist. Aber irgendwie in den letzten, keine Ahnung, vielleicht so 5 bis 10 Jahren wurde dieses Gefühl immer größer bei mir, dass ich eigentlich nirgends denke, dass ich das aus vollem Herzen wählen kann, wo ich da meine Kreuze gesetzt habe. Und dieses Mal ist es eigentlich noch schlimmer als vorher. Also, aber ich bin jetzt tatsächlich durch diese ganze Bullshit-Diskussion zwischen Baerbock und Laschet die letzten Wochen, wo die dann gesagt haben, aber hier, die hat ja da bei ihrem Lebenslauf und so, weißt du, da sind ja da so Lücken und bla, dieses ganze.
Jetzt erzähl doch mal, was hat sie denn da mit ihrem Lebenslauf? Was ist das? Erzählst du denn da was, Daniel?
Ach, hast du das gar nicht mitbekommen?
Nee, das interessiert mich doch nicht, was die von
Grünen machen. Nein, also aber dass hier Frau Baerbock jetzt Spitzenkandidatin der Grünen geworden ist, das hast du mitbekommen am letzten
Jahr. Ja, das ist auch
Da war ja in den letzten Wochen, als die Grünen in den Umfragen immer weiter nach oben gingen und dann jetzt im Moment ja die sich mit der CDU die Spitzenpositionen, je nachdem wann und wer fragt, zwischen um 25% oder so immer so ein bisschen rumrangieren.
Ja, schwankt, genau. Letzte Woche war die CDU wieder vorne.
Und nächste Woche sind vielleicht die Grünen wieder vorne und so wird das ja dann auch immer noch bleiben bis zur Wahl, und dann ist doch wieder alles ganz anders, weil Umfragen ja so viel mit der Wahl nicht zu tun haben. Und dann war es ja dann, ich glaube vor 2 Wochen oder so fing das ja dann so an, dass dann aus den, ich sag mal, natürlich völlig unabhängigen Thinktanks der Konservativen, ne, die nichts mit der CDU natürlich zu tun haben so direkt, aber zufällig aus den gleichen Lagern kamen. Da ging es dann so los, na, aber hier die Frau Baerbock, ne, die hat ja bei ihrem Lebenslauf, den sie irgendwo wahrscheinlich auf der Homepage irgendwie bei sich veröffentlicht und so, da hat sie ja hier.
Machen alle Politiker übrigens.
Ja, ich weiß. Und wir ja auch, wenn wir neue Jobs haben wollen, ne? Und wir versuchen es ja auch so gut wie möglich darzustellen. Ne? Aber das war plötzlich der Riesenskandal, dass sie da irgendwie, ich glaube, sie hatte irgendwann nur ihre Studienzeit angegeben mit, ich habe von bis studiert. So, und dann halt impliziert, dass sie da auch einen Abschluss gemacht hat. Und dann musste sie sich korrigieren und hat halt in der.
Das ist ja wie bei mir.
hat halt in der Zeit nur ein Vordiplom gemacht, so, wo ich dann auch sage, so, ja.
Es ist doch scheißegal, sie hat in der Zeit studiert.
Eben, das ist es ja, so.
Das steht ja nicht, und Abschluss in Bachelor auf Fasse nicht gesehen.
Und selbst.
Und wenn man das mal schlau liest, das denke ich auch immer bei den Leuten, die meinen Vita lesen, die wahrscheinlich denken die sich, ach ja, die hat ja studiert, dann wird sie auch einen Abschluss gemacht haben. Aber ich schreibe ja da nicht rein, dass ich einen Abschluss gemacht
habe. Genau, hat sie halt auch nicht gemacht.
Also wirklich, ist ja nicht gelogen oder so. Ja. Also, aber man muss doch trotzdem in seinem Lebenslauf sagen, ja, ich habe auch meine Universität von innen gesehen, und das sogar 3 Jahre lang.
Genau. Ich fand das auch überhaupt nicht schlimm, aber es gab Leute,
ey.
Aber wenn du halt nichts anderes hast, weißt du, dann musst du halt auf sowas, und dann gehst du halt los und sagst, die hat ja gar nicht zu Ende studiert und so. Wobei das ja auch überhaupt nicht stimmt, weil das Vordiplom ist ja eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, auch was man für das Vordiplom machen musste und so, gibt's ja nicht mehr, ist das ja mit einem Bachelor vergleichbar. Also im Prinzip hat sie einen Bachelor, also, keine Ahnung.
Ja.
Und selbst wenn nicht, ist er auch völlig wurscht, so, ne? Und dann ging es halt so weiter, und dann hatte sie auch irgendwelche Nebeneinnahmen, die sie nicht so richtig angegeben hatte. Also das war schon alles
Die hat sie noch nachgereicht.
Genau, hat sie nachgereicht, ne? So, ja. Mhm. Und das war schon alles nicht das Cleverste, was sie da gemacht hat, aber mein Gott, ja, weißt du, guckst du dir jemanden wie Laschet an, der halt irgendwie wirklich Skandale am Hacken hat, ja, weil er halt in seiner Zeit, hat halt auch nichts geleistet in seinem Leben, muss man auch mal dazu sagen, ne? Der hat alle politische Einstiege, die er je hatte in seinem Leben, hat er von entweder seinem Schwiegervater oder von alten Studienfreunden bekommen, die irgendwie in Rente gegangen sind, weißt du, der war ja in so Studentenbünden, also hier so Studentenvereinigungen und so, ne, furchtbaren, dem Rechtsradikal, die schlagende Studentenvereinigung, genau, die Studentenbünde, die halt so dem Rechtsradikalismus auch nicht so unweit stehen, sag ich mal, ohne dass ich jetzt Armin Laschet damit irgendwie in Verbindung bringen wollte, das wäre ja, da wollen wir gar nicht erst mit anfangen. Aber der hat halt über solche Verbindungen hat er halt alle seine politischen Ämter bekommen, so nach und nach. Und dann hat er sich so hochgekumpelt in der CDU in Nordrhein-Westfalen und ist dann irgendwann, vermutlich auch, weil kein besserer da zur Verfügung stand.
Aber so macht man das in der CDU, ne?
So macht man es in allen Parteien. Das ist ja das Schlimme an Parteien. Ja. So, und dann guckt man halt in seinen Lebenslauf und sieht auch, dass er nur das erste Staatsexamen in seiner Juristenausbildung hat. Ist also kein Volljurist, ja. So, muss man gar nicht anfangen, hier nur das Vordiplom zu bemängeln. So, ja. Und dann hat er, der war Redenschreiber bei irgendeinem Typen, der dann zurücktreten musste, weil er eine Rede, die aber wahrscheinlich nicht Armin Laschet geschrieben hat, weil er da sich sehr verhauen hat in so rassistischen Ausflüchten und so. Und dann in seiner Zeit als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen hat er eine Stabsstelle zugemacht, die Umweltkriminalität untersucht, und das zufällig zu dem Zeitpunkt, wo es dann an Firmen ging, die parteifreien Freunden gehören, ne, was natürlich einfach nur, das ist ein reiner Zufall, also das hat jetzt zeitlich damit überhaupt nichts zu tun. Und ja, so eine Geschichte, ne, wenn man halt in seinen Lebenslauf guckt, dann findest du nur so eine Sachen, wo du denkst, ey, und ihr wollt jetzt hier anfangen, irgendwie Baerbock dafür verantwortlich zu machen, dass sie vielleicht mal kurz nur einen Zeitraum hingeschrieben hat, wo sie auf der Uni war und nicht ihren Abschluss, ja, und so wirklich, ist einfach alles so lachhaft, und ich bin halt jetzt mittlerweile fast dabei, einfach zu sagen, scheiß drauf, auch ich finde die Grünen und alles, was sie sich so in ihre Parteiprogramme den letzten, keine Ahnung, 12, 16 Jahren schreiben, vor allem was so bezahlte Homöopathie auf Krankenkassen, also gesetzliche Krankenkassen bezahlen Homöopathie und all diese Quacksalberei und so, das kann ich auch alles nicht leiden, aber ich bin jetzt schon kurz davor, strategisch die Grünen zu wählen, um Armin Laschet als Kanzler zu verhindern. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind ein paar Monate davor, dass Armin Laschet Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und dann kann man auch mal, also da fällt mir, glaube ich, die Wahlentscheidung gar nicht mehr so schwer. Auch wenn ich mich nicht zu Hause fühle.
Ich finde halt, dass wenn Wahlkampf, also das, ne, ich kenne ja auch Leute, die CDU wählen oder da selber Mitglied sind und das total geil finden, und das sollen die auch machen. Ich finde, es muss auch konservative Menschen geben, aber ich finde halt schlimm, wenn der Wahlkampf eben so geführt wird oder wenn es eben dazu führt, dass wir uns auch darüber unterhalten, was haben die in ihren Lebensläufen oder was haben die, das ist natürlich wichtig, also gerade wenn du jetzt so politische Entscheidungen aufzählst, die Armin Laschet betreffen, wo man dann auch da sagen muss, ah ja, das könnte auch sein, dass er als Bundeskanzler so handelt. Ist das der Bundeskanzler, den ich haben will? Nein. Aber so an sich, wenn halt dieser Wahlkampf so geführt wird, dass immer gesagt wird, ja, der, also dass man nicht sagt, und das versuchen sie ja immer, ich bestehe für den Klimaschutz meinetwegen, und wenn ihr mich wählt, dann haben wir eine grüne Politik, bla bla, oder dann passiert, dann gibt's Arbeitsplätze oder dann gibt's dieses oder gibt's jenes, also diese Versprechen, die man ja eigentlich macht, wo man dann als Wähler sagt, ach cool, die sagt, wenn ich die wähle, dann werde ich niemals arbeitslos, das ist doch schön. Was sagt denn der andere, was ich dann davon kriege, wenn ich ihn wähle? Diesen Wahlkampf mag ich eigentlich viel lieber, als wenn immer jemand sagt, die da, die anderen, die sind schlechter als ich, also es ist besser, ihr wählt mich, weil die sind ja schlecht. Ohne dass halt die eine, also die man selber sagt, warum man, wofür man eigentlich steht, so. Und das hasse ich dann, dass man dann, und wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also wenn Laschet sich dann hinstellt und sagt, da ist eine Lücke im Lebenslauf und deswegen ist die unwählbar.
Na, das macht er ja nicht selber, ne? Das muss man auch dazu sagen, da ist er ja, oder die dazu Partei. Ist er zu clever. Dafür hat er ja sein Umfeld, sag ich mal, ne?
Ja. Das hat man schon, also das ist so ein bisschen, dass so der Stil in solchen Wahlkämpfen dann irgendwie so weggegangen ist, weil das hat man ja auch in der Schülersprecherwahl nicht gemacht oder sozusagen. Lieber die Gabi ist scheiße, wählt mich. Die kann ich nicht leiden.
Genau. Gabi so, riecht sondern, aus dem Mund.
Und oder so, sondern man hat ja auch da schon gesagt, ich setz mich dafür ein, dass die Raucherinsel vergrößert wird und dass wir
die Deswegen riecht die Gabi auch immer aus dem Mund.
Und dass wir die Schuldisco nicht um 22 Uhr erst beenden, sondern erst um 23 Uhr, oder dass man irgendwie in der Cafeteria jetzt auch vegetarische Würstchen kriegt oder so. Das ist ja das, da hat man ja gesagt, passt auf, Leute, wenn ihr mich wählt, dann kriegt ihr das. Und das finde ich, dann macht es auch Spaß, weil dann guckt man sich um und überlegt sich, oh, was sagen die denn und was bieten die mir denn so an? Und dann wähle ich die und dann bin ich danach sauer, wenn die das nicht wenn die das nicht machen, weswegen ich sie gewählt habe. Das finde ich irgendwie spannender.
Ja. So du meinst ich so das als Bürgerin, Politik.
Ja.
So wie es eigentlich sein sollte. Ja, ist schon traurig, ne, dass jeder Grundschul-Klassensprecher-Wahlkampf mehr Inhalt hat als der Bundestagswahlkampf in Deutschland.
Ja.
Obwohl, und in der Grundschule, glaube ich, kämpft kein Klassensprecher um die Vergrößerung der Raucher. Also hoffe ich zumindest.
Du bist schon lange raus aus der Schule, genau. Oder?
Also wir sind jetzt in der 5. Klasse, wir brauchen eine längere und größere Raucherinsel.
Ach Mann, ey, heute gibt's bestimmt keine Raucherinseln mehr. Das war aber so schön, als man dann endlich 16 war. Damals noch 16 und dann rauchen durfte auf der Raucherinsel. Gibt's das auf den, ist halt nicht mehr zeitgemäß.
Wahrscheinlich nicht. Ne?
So nee, ich glaube, du darfst auf dem Schulgelände nicht mehr rauchen. Nee. Also ich weiß es.
Man ist ja auch jetzt erst ab 18.
Ja, aber dann könnte man ja, also auf Gymnasien, auf gymnasialen Schulhöfen gibt's da Raucherinseln oder Raucherecken? Keine Ahnung, ich glaube nicht.
Da gehst du vor die Tür dann, weil dann darfst du aufs Schulgelände verlassen und dann stehst du halt draußen wie alle anderen Raucher und wirst ausgelacht von von so vorbeifahrenden Autos, die so nur so den Kopf schütteln und sagen, Gott, seid ihr oldschool, ihr raucht.
Kokain ist
der
Neue.
Genau.
Genau.
Wir brauchen Kokaininseln.
Ja. Windgeschützte.
Windgeschützte Kugeln, genau.
Also, naja. Also ich werde vielleicht doch Politikerin, was soll's.
Ja, ja, hast du auch alles andere schon mal gemacht, kannst du jetzt auch noch Politikerin. Ja. Du hattest wenigstens mal einen Lebenslauf, der sich lohnt, aufzuschreiben.
Ja. Da sieht eh keiner mehr durch irgendwann, genau. Was man jetzt sein könnte.
Aber du weißt, musst dann hinschreiben, was du für Abschlüsse hast und so, ne? Sonst kommt der Laschet und mit seinen Kameraden und macht dir das madig.
Ich stelle mich
Sind
hin
Sie
und sage, ich habe
keinen
Abschluss.
Mit Tapeten?
Genau.
Ich habe keinen Abschluss und das ist auch gut so, sage ich, weil ich deswegen bürgernäher bin.
Musste mich kümmern.
Aber das ist ja,
damals.
Ich musste mich kümmern. Ich war da, wo ihr auch wart, Leute.
No.
Ich weiß, wie es ist, die Tapete abzukratzen. Ich weiß, wie es ist, immer wieder die gleiche scheiß Weihnachtsmucke zu hören, weil man die blöden Weintrauben auf den Spieß spießt.
Geschwitzt habe ich für euch damals in den ganzen Asbestwänden.
Ich habe hier vorne, ich habe geschwitzt. Ich weiß, wie es ist. Was für eine Situation da ist. Da waren wir ja, ne?
Das wär's doch.
Vielleicht mache ich das.
Gefroren, geschwitzt, wählt Anja. Das ist doch ein toller Claim für die Plakate.
Ja. Aber erst gefroren, dann geschwitzt. Nee, erst geschwitzt, dann gefroren. So war's, genau. Und genau, ich würde auch konsequent so durch Berlinern, immer.
Klar.
Die ganze Zeit.
Das kommt besonders gut an, vor allem in Bayern und so.
Ja. Würde ich sowas von durchziehen. Ja. Und ich würde auch die ganze Zeit erzählen, dass ich schon dreimal geschieden war, dass ich Polyamor lebe. dass ich mehrere Beziehungen und Partnerschaften gleichzeitig habe und das sowas würde ich, das würde ich alles so. Aber dann kriege ich Ärger, weil das gelogen ist wahrscheinlich.
Das, genau. Also da spätestens, wenn Philipp Amthor dann dahinter kommt, dass es gar nicht so ist.
Hä, hey, die hat nur einen Typ. Nee, die ist Single. Oh,
und dann
macht
er
so
ein YouTube-Video.
Ja. Die hat gar keinen Mann und keine Frau.
Ich hab lange nicht mehr geguckt, aber gibt's noch CSU for You?
Na,
weiß nicht.
Erinnert dich noch an dieses tolle Format mit dem Armin oder wie er hieß dann? Dieses Videoformat?
Der blondierte,
oder CSU hieß das, glaube ich, nicht CSU for You. Kannst du dich noch erinnern, Anja, mit den geilen Übergängen und den tollen Soundeffekten und so?
Das war cool, ja. Ne, das gibt's bestimmt nicht mehr. Der ist ja jetzt auch
Videomaker. Der ist jetzt groß.
Der ist jetzt älter geworden auch.
Ich habe gerade überlegt, wie geil das wäre, wenn... Ja?
Einer zuerst. Nee, sag mal du.
Na, wenn Amthor so Kanzlerkandidat wäre und dann auch noch Kanzler werden würde. Das wäre so niedlich irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob das so niedlich wäre.
Nein, im negativen Sinne niedlich.
Ich glaube tatsächlich, für Leute, die obwohl auf der anderen Seite ist auch Armin Laschet jetzt nicht die Figur, wo ich sagen würde, wenn ich den angucke, also jetzt mal rein unabhängig von seiner Persönlichkeit und von seinen politischen Inhalten, die ich beide nicht leiden kann, aber wenn man so Armin Laschet sieht, ja, also dann denke ich jetzt nicht, oh, das ist aber ein Staatsmann, das ist ein Kanzler. Also weiß nicht, und da bei Philipp Amthor noch, ich glaube, der ist einfach durch seinen, auch wenn das jetzt fies klingt, und ich bin ja auch selber jetzt nicht das Supermodel, aber durch sein Äußeres ist er, glaube ich, hat er so eine natürliche obere Grenze, was die Politikkarriere angeht. Also, dass der so, ich glaube, nicht mal Ministerpräsident ist wirklich drin.
Ja, doch, da kommen wir hin. Das, die Welt verändert sich ja auch. Aber bei Armin Laschet muss ich auch sagen, man stellt sich ja dann schon so einen G7-Gipfel vor.
Ja, genau.
Oder so.
Ne? Wir haben ja gesehen das Bild jetzt gerade, wo die Queen steht und Trudeau, oder nicht Trudeau, sondern so, und die ganzen, und Frau Merkel halt, ne, die da auch noch gut reinpasst. Und dann steht da so ein halber Zwerg, so ein Laschet oder halt auch so ein Amthor, das kann ich mir halt auch
nicht
vorstellen.
Der hat ja auch so ein lustiges, schelmisches Grinsen manchmal, der Herr Monsieur Laschet.
Laschet.
Der ist ja so. Der sieht ja dann auch mal so witzig aus, wenn er dann so sich so freut und so eine ehrliche Freude da so aus sich herausstrahlt. Aber das hat, glaube ich, das haben viele Menschen, glaube ich, vor Angela Merkel bei ihrem Amtsantritt und davor auch schon gesagt, dass sie, wie sieht denn das aus, wenn die da bei so einem G8-Gipfel ist oder so, und das wird die doch gar nicht hinkriegen und alle werden sie doch irgendwie unterjochen und weiß ich nicht, und sie, wie soll sie sich denn durchsetzen, gerade als Frau und dann noch aus Ostdeutschland und bla, was weiß ich, was die Leute vielleicht gesagt haben. Also das, er hat dann halt, so sollte er diese Position bekommen, ich wünsche es mir natürlich nicht, sage ich hier ganz ehrlich, dann muss er da auf jeden Fall richtig aber loslegen und arbeiten und sich ranklotzen und diesen Staatsmann halt zu diesem Staatsmann werden, finde ich. Also die Chance soll er noch kriegen, aber schwer vorstellbar, ganz ehrlich. Ich stelle mir, ich weiß nicht, wie er das machen soll.
Ja, aber so Lernen im Amt hat ja noch nie so richtig gut funktioniert.
Ja, naja. Naja, ach komm. Naja, was weiß ich.
Der Typ ist 1,72,
bei Philipp Rösler war das
Blödsinn. Der ist ein Kopf kleiner als ich. Ja, genau, aber Philipp Rösler ist ja genau die gleiche Kategorie wie auch so ein Amtor jetzt. Also jetzt nicht wie Laschet, aber weißt du, dem hast du ja auch nicht abgenommen.
Ja, stellt euch vor, der Philipp Rösler wäre jetzt unser Pandemie-Manager. Obwohl, macht wahrscheinlich einen Unterschied.
Also ob das ein Spahn macht oder Philipp Rösler ist. Weiß nicht, wer korrupter und inkompetenter wäre.
Naja, gut, es gab auch dunkle Zeiten. Sagen wir es mal so.
Ja.
Noch dunkler.
Zu viele.
Nee, aber auch schon früher gab es dunkle Zeiten. Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich werde mal diesen Wahl-O-Maten da machen und dann schaue ich mal. Ich freue mich super aufs Wählen. Ich habe mega Bock. Also vor allem haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, wir müssen ja richtig viel ankreuzen.
Ja.
Wenn es jetzt hochkommt, müssen wir also hier, ne, auch noch die, ja genau, müssen wir hier auch noch die Enteignungsdings da unterzeichnen, also ja oder nein sagen. Das ist ja wenigstens einfach, will, bin ich dafür, bin ich dagegen.
Ah, hier, Deutsche Wohnen, Reggie.
Genau,
wenn ist das denn jetzt. Da? Ist das schon Volksbegehren, Bürgerbegehren oder wie auch immer das dann heißt?
Also,
oder?
Es war wohl am Wochenende eine Demo und da habe ich in einem Interview gehört, dass sie sehr, also sie wirkten extrem optimistisch, dass sie diese, ach ich und Zahlen, Carsten, vielleicht korrigierst du mich gleich, 175.000 Unterschriften bekommen werden. Aber ich meine, wir wissen ja dann sagen meinetwegen die Leute ja, aber es ist ja nicht wie beim Tempelhofer Feld, dass dann, okay, habt ihr hier heute. Ja, ihr habt dann nicht hier euer Feld. Doch selbst wenn es dann irgendwie bindend ist, die müssen ja dann erstmal das Gesetz entwickeln und das kann noch so viele Jahre dauern. Hm. Außerdem gehört noch hinzu, dass die Entschädigungszahlen halt eigentlich nach jetzigem Stand so extrem hoch für die Deutsche Wohnen und Co. wären und irgendwie so und so viel Milliarden und das ist eigentlich alles so, wo man auch, also ich auch, liebe Leute, die davon betroffen sind, setzt euch ernsthaft mit diesem Thema wieder auseinander und trefft dann eine Entscheidung nach eurer Meinung. Ob ihr das gut findet oder nicht oder ob ihr glaubt, dass dadurch was verändert werden kann oder nicht oder zum Guten oder wie auch immer. Aber nicht einfach sagen, ja, enteignen klingt gut, ich sag mal ja, oder ich hasse enteignen, was ist das für ein Wort? Auf keinen Fall. Sondern ich finde, und das ist halt so ein bisschen blöd, dass sie dieses Enteignen da halt auch mit drin haben, aber das muss jeder mal wirklich, der da irgendwie mit das Kreuzchen machen darf in Berlin, auf jeden Fall sich mal informieren, was das eigentlich heißt. Na, und dann, weil ich glaube nicht, dass es jetzt, also ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Veränderung jetzt erstmal gibt, aber es, was halt geil ist, dass halt durch diese Initiative das Thema so präsent ist. Das wäre wichtig. Hab den Tatort gesehen letzte Woche? Nee, ne?
Ich sag mal, Anja, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Wie lange in den ganzen Jahren, die wir uns jetzt kennen, hast du mich schon jemals sagen hören, oh, hast du den Tatort letzte Woche gesehen? Der war ja großartig.
Also wenn ich an dich denke, denke ich auch an Tatort.
Tatort, ja, aber aus anderen Gründen.
Für mich bist du ein Tatort-Zuschauer, das wirst du immer bleiben, auch wenn du mir jedes Mal
voll
sagst.
Voll nett von
So, für alle, die mal wissen wollen, wie beschissen die Situation in Berlin ist, was die Wohnungslage betrifft und wie schlecht es den unterschiedlichen Parteien und wie unterschiedlich auch die Sichtweisen von Wohnungseigentümern, Mietern und korrupten Arschlöchern ist, der schaut sich doch mal mit Merit Becker und dem anderen, Timo Vlaschke oder so heißt er, glaube ich. Scheiße, jetzt weiß ich den Schauspielernamen nicht. Aber das ist ja unangenehm. Na, ihr Kommissar, Freund. Vom Sonntag, dem 7. oder
Robert
so?
Caro.
Nee, so heißt der.
Marc Vlaschke.
Genau, Vlaschke, ja. Marc Vlaschke. Schaut sich das mal an. Und da.
Was war denn da nun im Tatort? Erzähl doch mal.
Ja, war das Thema. Da war das Thema Wohnungen und so. Und die Wohnungssituation in Berlin.
Im Tatort?
Wie schlimm es. Ja. Ich habe geheult, sei es ganz ehrlich. Okay. Ich hab geheult.
Anja ist über den Lockdown sehr weinerlich geworden.
Ja, das stimmt auch. Aber das ist wirklich mal, da wollte ich auch mal fragen, kann vielleicht da mal jemand von den Experten und Expertinnen unserer Zuschauerschaft mir mal sagen, warum ich so viel am Heulen bin in den letzten Monaten? Das ist ja wirklich fürchterlich, als ob ich schwanger wäre. Bin ich nicht, nein. Aber es ist wirklich krass, bin so nah am Wasser, aber huiuiuiuiui.
Selbst der Tat, selbst der Berliner Tat, also der bringt mich auch immer zum Heulen, aber aus anderen Gründen. Ja, ja, aber geht es beim Tatort nicht immer um Mord und Totschlag? Warum haben sie denn da über...
Ja, ja.
Ach so, war doch trotzdem.
Ist halt, kann auch ein Motiv sein.
Im Immobiliengewerbe, also, in der Immobilienszene.
Also erstmal, ich merke wirklich, du bist sehr lange aus dem Tatort raus.
Ich habe noch
also
nie...
Ich war noch nie drin.
Der Tatort...
Nicht so, dass ich auf Tatort im Zug wäre.
Aber der hat natürlich, der ist nicht mehr Ermittler, komm, Typ ist tot, ich guck mal, wer könnte ein Motiv haben, ach, du hast ein Motiv, ja, alles klar, du, dann warst du es auch, ab in den Knast. Es ist ja viel mehr jetzt, ne, da ist ja ganz viel gesellschaftliche Themen sind da drin, oi, 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 oi. Da geht's immer auch um die Lokalität, an dem die ganze Sache da passiert und da geht's eben auch um ganz klar die Wohnungspolitik in Berlin.
Hm. So. Und dann gibt es in den Drehbüchern auch immer noch die Stelle, hier weint Anja.
Als Regieanweisung. Nee, das müssen die gar nicht, genau. Nee, also es, ich fand es aber sehr, sehr gut. Okay. Irgendwie hat es mir gefallen.
Das heißt also, Aufforderung an die Zuschauer, nochmal in die Mediathek gehen. Gibt es den Tatort in der Mediathek?
Ja.
Okay. In die ARD-Mediathek und nochmal den Berliner Tatort angucken. Falls ihr wissen wollt, worum es bei Deutsche Wohnen und Co. dahin geht, dann könnt ihr euch da nochmal eine kleine Lehrstunde.
Nein. Aber es ist halt wirklich, es ist sehr schwierig, also was ich sagen will, dieses gerade dieses, wer ist eigentlich der Böse, wer sind die Guten und man kann es halt nicht pauschal immer sagen, hier die Reichen sind scheiße und die Armen sind nicht scheiße oder so oder andersrum oder so. Man muss halt wirklich jene Facette betrachten, um zu gucken, wie kommen wir überhaupt, warum sind wir da, wo wir sind? Und wie können wir da wieder wegkommen? Weil mir fällt auch selber keine Lösung ein.
Weil die Reichen das Kokain nach Berlin bringen.
Ach ja, stimmt, Kokain. Und wenn
also
man
sind
halt
die
irgendwie
Guten, oder? Das war doch das.
Dass es halt wahnsinnig komplexes Thema ist. Das wissen wahrscheinlich die meisten, aber dass es halt so komplex ist und dass jeder immer ein Motiv haben könnte, jemanden zu ermorden, auch wirklich für eine Wohnung. Das wird in diesem Tatort irgendwie ganz cool in so einem Drehbuch gepackt. Und wenn man sich bewusst macht, dass der Tatort halt verschiedene Ansprüche haben muss, wie 1,45 Länge und keine Minute länger so ungefähr, dann halt Sonntagabend zur allerbesten Sendezeit zwischen der Tagesschau und Anne Will, wo du halt einfach mal ein Millionenpublikum ansprichst, was halt in der allen Altersranges ist. Du musst also auch FSK 12 sein. Und muss trotzdem halt irgendwie eine Spannung erzeugen und dann auch noch jetzt dieser neue Bildungsauftrag, den man sich ja da auch gesetzt hat oder wir müssen auch gesellschaftliche Themen abbilden, das ist denen ganz gut gelungen. So, jetzt bin ich auch fertig mit meinem Monolog.
Nee, ist ja schön, ich gönn's ja jedem, der daran Spaß hat. Ich habe halt bisher noch nie einen Tatort gesehen, der mir gefallen hat. Aber wenn das da jetzt auch ein bisschen mehr ist als das, was du gerade, diese Columbo-Stil-Krimis, so nach dem Motto, eine Frage hätte ich noch, so, und dann, nee. Das ist der Mörder, dann ist ja gut, dann haben sie ja wenigstens was getan. So,
es gibt solche und solche, also der Münsteraner Tatort zum Beispiel, den finde ich eigentlich wirklich immer schlecht, obwohl ich Axel Prahl so toll finde.
Ist das nicht der mit Jan-Josef Liefers, was wir letztes
Ja, aber ja. Das langweilt mich zu tun und denk immer so, Münster ist echt die langweiligste Stadt der Welt. Oh, was da an Morden passiert.
Da an Morden passiert. Mord und Totschlag
ist ja wirklich. Nee, aber es gibt da ganz starke Qualitätsunterschiede auch, ja.
Ja, aber sagt
ich
hier,
mache Städteurlaube nur die Städte, die mir auch im Tatort gefallen.
In Tatortstädten. Aber sag mal hier, ihr beiden Krimi-Hasen, ne? Ich weiß nicht, hatte ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Kriminalgeschichte aus dem echten Leben, nämlich aus meinem. Und ihr könnt ja dann mal sagen, ob sich das für ein Tatort-Drehbuch eignen würde. Und zwar habe ich neulich beim Aufräumen, ich habe das schon so vielen Leuten erzählt, ich bin gar nicht mehr sicher, ob sie schon mal erzählt haben. Also wenn euch das bekannt vorkommt, sofort abbrechen, ne? Dann nehme ich hier fünfmal dasselbe erzähle. Genau, ich habe neulich beim Aufräumen, bin ich meine Notizbücher durchgegangen. Kommt euch das so weit bekannt vor?
Das klingt nach Anja.
Und habe dabei ein Notizbuch gefunden, was ich dann beim Durchblättern, wo sich rausstellte, also beim der ersten Seiten durchblättern, ne, macht man so manchmal so aus Nostalgiegründen, dass das nicht meins war. Und zwar gehörte das einer anscheinend, wie sich dann im Endeffekt rausstellte, einer jungen Dame, deren Name mir vollkommen unbekannt war. Aber trotzdem war ihr schwarzes, so ein kleines DIN A5, so Moleskin-artiges Notizbuch, ne, so mit so einem, die ich auch immer so habe, war zwischen meinen Notizbüchern, zwischen meinen alten. Und ich habe keine Ahnung, wie es da hingehommt. Ich habe keine Ahnung, warum es dort ist. Und nach dem Datum, also ne, manche Menschen schreiben ja dann vorne ordentlich ihren Namen rein, so falls verloren, bitte zurücksenden an und so, ne? Ist dieses Notizbuch von 2003. Das heißt, es liegt auch schon eine Weile hier zwischen meinen Notizbüchern. Und ich habe keinen Schimmer, wo es herkommt, warum ich das habe. Wie es in meine Notizbücher gelangt ist, da habe ich noch eine kleine Vermutung, dass ich es wahrscheinlich irgendwann einfach mal irgendwo gefunden habe und zu allen meinen Notizbüchern gelegt habe. Oder was ich jetzt damit anfangen soll. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ein bisschen drin geblättert, auch aus Neugierde, macht man ja eigentlich nicht, ne? Und ich weiß jetzt und habe dann so ein bisschen recherchiert und ich weiß jetzt, wem es gehört, habe aber allerdings null Ahnung, wie ich an dieses Notizbuch dieser jungen Frau gekommen bin. Und jetzt kommt ihr.
Was steht denn jetzt drin?
Na, das kann ich doch hier nicht sagen. Das ist tatsächlich ein Notizbuch, wo zwischen von Rezepten bis hin zu Tagebucheinträgen alles steht. Also das ist halt so.
Vielleicht hast du aber auch eine gespaltene Persönlichkeit.
Ich verstehe gar nicht, was du meinst.
Was?
Von 2003?
Ja. Da hast du studiert, oder?
Da habe ich studiert, ja, genau. Und da habe ich auch noch, da war das hier auch noch eine WG hier. Also ich vermute, dass es irgendwie über diese Connection da kommt oder so. Also das ist halt so, ich habe keine Ahnung. Ich habe das gefunden und es war mir vollkommen unbekannt und es hat ein bisschen Facebook-Stalking und ein bisschen Internetrecherche gebraucht, um die Person zu finden. Die habe ich dann irgendwo über Facebook angeschrieben. Bisher habe ich keine Antwort. Das war auch so ein, ich habe dein Notizbuch, weißt du.
Ganz gruselige Masche, genau.
Ist so,
ich weiß alles über dich.
Ich bin in deinem Wohnzimmer.
Und hast du irgendwie ihr Gesicht wenigstens erkannt? Also ihren Namen kennst du nicht?
Nee, Namen kenne ich nicht, Gesicht habe ich nicht erkannt. Ich weiß nicht, wer das ist.
Wie hast du die dann bei Facebook gefunden?
Naja, als ich dann den Namen, wie gesagt, der Name steht im Adressbuch, im Notizbuch vorne drin, hier so, wenn ich das verloren habe, schickt es mir zurück an. Okay. Und durch einige der Seiten, die ich gelesen habe und die Inhalte, die da draufstehen, konnte ich dann Zusammenhänge herstellen, die mir relativ klar gemacht haben, dass es diese Person ist, sagen wir es so.
Okay, und du kennst sie aber nicht. Nein. Und hast du schon sehr interessant finde ich ja, dass deine Wohnung mal eine WG war.
Ja.
Also, dass du sozusagen in die WG dann irgendwann dann deinen Mitbewohner oder Mitbewohnerin rausgeschmissen hast und gesagt hast, du bist jetzt alles meins.
Ja, es war ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist das Ergebnis gewesen, ja.
Aber diese Person, mit der du zusammen...
Genau. Habe ich so einen Volksentscheid gestartet.
In der Nachbarschaft. Genau. Die Person, die du dann rausgeschmissen hast,
ja.
Hast du die schon mal kontaktiert und gefragt, ob die Person Frau aus dem Notizbuch kennt?
Nee, weil wir haben auch seitdem
das scheint ja die interessante Seitenstrang zu sein, jetzt die Geschichte. Ja.
Also das wäre die B-Story, genau. Nee, also,
wegen Drehbuch.
Genau. Denjenigen, mit dem habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, geredet, kurz nachdem er ausgezogen ist. Also das ist auch schon etwas her. Und das würde ich jetzt auch, also da ist nicht, dass ich da irgendwie Probleme hätte, den anzuschreiben oder so, aber es ist schon so ein bisschen, ist auch schon ein bisschen komisch, oder? Wenn du irgendwie jahrelang nichts gehört hast und dann sag mal, kennst du hier so und so?
Naja, du, aber das erzählst du uns jetzt, uns Ermittlern, ne? Mhm. Aber dann im nächsten Schritt finden wir nämlich raus, dass ihr eigentlich schon noch Kontakt habt und zwar, weil wir die Handyzellen überwachen.
Ja, da musst du aber erstmal hier mit einem Richter und so, ne? Das kannst du nicht einfach so machen.
Ja, ja. Das stimmt. Ja. Aber wir wissen, dass ihr nämlich doch noch Kontakt habt. So ist es nämlich.
Da habe ich mich schon in der ersten Lüge verrannt.
Und dann kommst du und sagst, ja, sorry, aber ich bin trotzdem nicht der Mörder, weil ich habe das aus den Gründen gemacht. Ich wollte doch eigentlich wegen, und dann ist schon auch, weil du so ein bisschen, du wolltest eigentlich nur eine Kokainanalyse des Trinkwassers von dem ehemaligen Mitwohner und er hatte ein kleines Forschungsprojekt. Dadurch, dass wir aber jetzt wissen, dass es ja auch so ein bisschen illegal ist, dass ihr da die Coca-Pflanzen irgendwie anbaut und so, hast du uns natürlich jetzt, hast du uns angelogen, ne? Du hast also jetzt erstmal gesagt, nee, ich habe keinen Kontakt mehr zu dem, hab ich nicht. Wir finden es aber jetzt doch raus, weil wir aber Mordkommissare sind, sagen, naja, was interessiert uns, was der mit seinen Kuckerpflanzen macht? Wir wollen den Mord aufklären und sagen, pass mal auf, Freundchen, wenn du uns jetzt hier nochmal anlügst, dann sind wir aber nicht nochmal so tolerant. So läuft nämlich ein Tatort-Drehbuch. Und dann gibst du uns einen entscheidenden Hinweis. Aber es geht ja gar nicht um Mord hier, ne? Sondern ist ja.
Na doch,
ist,
das, der Hinweis war ja, er war auf Facebook. Du weißt, wie viele Tote auf Facebook noch registriert sind.
Ja.
Und die hat noch nicht geantwortet.
Das stimmt.
So, jetzt kommt nämlich alles raus.
Oh Gott.
Ach, und du hast es nur gemacht, dann. Oh, ja, ja, okay.
Ich kann mich an nichts erinnern.
Ja, also meinst du denn, das ist so wertvoll jetzt nach den drei Einblicken, die du dir da
mal
gegönnt
hast? Hast du mal in deinem Gefrierfach geguckt übrigens?
So groß ist das nicht.
Ja, denkst
da hast du,
ja
jetzt doch mal,
ist mal so voll
eine kleine Stichprobe da geguckt. Und ja, hast du denn das Gefühl, die Frau würde sich freuen, dass sie das wiederkriegt?
Keine Ahnung. Also würdest, sagen wir mal, du wärst in dieser Position und ich würde dich anschreiben, ich habe hier ein Notizbuch von dir von 2003 und wir würden jetzt alle mal die etwas seltsamen Untertöne ignorieren, die in solchen Nachrichten mitschwingen und die, würdest du dich darüber freuen, ein altes Notizbuch von 2003 wiederzubekommen, nach jetzt ja dann doch schon 8, 19 Jahren?
Also ich habe ja hier noch die Notizbücher von 2003.
Ja, ich ja auch. Deswegen hat es da ja noch so rum. Aber ich ist jetzt nicht
das
so, dass
doch
ich
Anjas Notizbücher.
Ich habe auch alle Notizbücher. Ja. Das weiß ich noch nicht. Das schreibe ich in 5 Jahren über Facebook.
Also erstmal so genau. Apropos Facebook. Also ich habe auch heute eine E-Mail von Facebook bekommen, dass ich 182 Nachrichten und Mitteilungen oder irgendwelche Notifications bei Facebook habe, die ich irgendwie nicht beantwortet hätte und Freundschaftsanfragen.
Von Leuten wie Robert.
Genau. Noch und nöcher. Und ich so, ach stimmt ja, du hast ja noch ein Facebook-Konto, ne?
Liebe Anja, unsere Datenbank wird voll. Bitte kümmere dich um deine Dinge. Gruß Facebook.
So ungefähr. Also wenn ich jetzt da reingucke, da könnte durchaus sein, dass da jemand auch sagt, ich habe hier was gefunden. Nee, aber ich weiß nicht, ja. Ich glaube schon, dass man das irgendwie ein bisschen witzig findet. Ist ja eine schöne Anekdote, gerade in so Anekdotenarmzeiten wie diesen, ne? Dass man dann sowas vielleicht erlebt. Ja, doch. Doch, ist eigentlich nett von dir. Eigentlich bist du nett. Das warst du schon immer, wollte ich schon immer sagen. Ist eigentlich richtig nett von dir.
Ich fühle mich so
bestätigt. Jeder andere hätte das genommen und gesagt, wer interessiert mich hier? Anneliese Meyer, geschmeißt das weg.
Ich habe deinen Namen gar nicht
und
gesagt.
Und lach mich noch kaputt. und lach mich noch kaputt, dass die hier so lustige Geschichten erzählt hat. Und erzähl die noch in meinem lustigen Podcast schön ins Detail genau, was sie da alles in 2003 erlebt hat. Nee, und das ist nämlich eigentlich das Coole. Deswegen viel Glück.
Auf all deinen Wegen.
Das wird schon.
Bussi, die Anja.
Finde ich gut. Ich finde, alle sollten sich ein Beispiel daran nehmen.
An mir, ja. Das so, sag ich seit Jahren, aber keiner hört auf mich.
Ja.
Geh in die Politik.
Ich sag's jetzt auch nochmal. Geh in die Politik, Junge. Oh, ich würde dich wählen.
Ja,
meine
aber stellt euch, mal
hast
vor,
du
stellt euch mal vor, dann bin ich in 15 Jahren auch so ein Typ wie Armin Laschet. Das kann man doch nicht machen.
Bist du nicht? Oder willst du CDU
das,
machen?
Nee, aber das wirst du, glaube ich, einfach unweigerlich in diesem Scheiß.
Ja, das ist nämlich, also das
Maschine.
Muss ich schon auch sagen. Ich habe ja mal aus Gründen im Bundestag gearbeitet. Das hat man doch gar nicht gewusst, oder?
Doch, natürlich, das hast du schon 800 Mal erzählt.
Ach, habe ich schon. Okay, weil
ja,
in meinem Lebenslauf
Büro.
gibt es neben all diesen tollen
Dingen,
der über
50
Dingen,
Seiten geht,
auch eine kleine Station im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Und ich dachte eigentlich, ach, ist schon geil, so Insights zu bekommen. Aber zum Glück habe ich die bekommen, weil spätestens da habe ich gewusst, ich bin sehr politikinteressiert. Ich möchte auch gerne irgendwann mal politisch berichten. Ja gut, da bin ich falsch abgebogen, dass ich nicht zu der superpolitischen Journalistin dann gekommen bin. Ist okay. Ist auch, man muss auch wissen, wo man seine Stärken und seine Schwächen hat. Aber da habe ich durch diesen Betrieb und das Kennenlernen gewusst, ey, das machst du hier 2 Jahre, danach bist du so ein Arschloch. Vielleicht machst du es 10 Jahre und dann wirst du auf jeden Fall ein richtiges Arschloch, weil du kannst nicht anders überleben in diesem System und du musst irgendwie dich so durchbeißen und du musst da Eigenschaften, Charaktereigenschaften mitbringen, die hast du gar nicht und oder die willst du jetzt auch eigentlich gar nicht haben und die wirst du nicht entwickeln, weil das ist ein knallhartes Ding. Du wirst wahrscheinlich, werden wir diesen Podcast dann in 10 Jahren absetzen müssen deswegen, weil du dann ein ziemliches Arschloch geworden bist. Ja, das stimmt.
Nee, ich glaube, dieser Podcast verhindert doch einfach, dass ich jegliche politische Berührung machen könnte.
Ah, also, ja.
Das wird immer als Mittel gegen mich herausgeholt. Immer wenn ich irgendein Amt anstrebe, müssen sie bloß kurz ins Internet deuten und sagen, hier, sicher?
Das mit den Tagebüchern wird irgendwann auf die Füße
genau,
fallen.
Ja, ja.
Im Tagebuch.
Ja, ja. Stellt euch vor, was wir alles löschen lassen müssten, wenn wir mal sagen, ach, jetzt werde ich Kanzler.
Jetzt werde ich Kanzler.
Da müssen wir, ey, was man sich da aufräumen muss, da musst du ja jeden anrufen, da Google rufst du an, Facebook, alle Twitter, musst du sagen, ey, ihr müsst komplett mich hier sauber machen, weil ich irgendwann, ich habe ja wirklich vor vielen Jahren, habe ich mal getwittert, dass ich einen R. Kelly-Tag ausrufe, weil ich seine Musik so toll fand. Das ist, ey, das würde mich das Amt kosten.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Kannst du heute
da war
bringen.
Das aber auch noch nicht, da wusste ich noch nicht, dass R. Kelly so ein Arschloch ist. So, wusste ich nicht. Sonst würde ich es natürlich nicht sagen. Aber jetzt, ne, ich kann allein wegen meines Social-Media-Verhaltens der letzten 10 Jahre, mindestens 10 Jahre, ist für mich jeder politische Gang eigentlich, also ist raus.
Deswegen, wir hätten einfach schon vor 15 Jahren anfangen sollen, ausschließlich Katzen-Memes zu twittern und so. Dann wäre das auch noch drin. Aber heute keine Chance mehr. Vor allem ist ja auch alles archiviert, ne? Das ist ja auch so, da kannst du ja auch nicht mehr löschen, wirklich. Also Twitter hat das ja alles noch.
Ja.
Und
eben.
Gibt bestimmt auch Leute, die einmal ganz Deutschland Twitter einfach mal so archivieren, so wegarchivieren für den Fall, dass man Dinge löscht und so.
Und war das nicht Böhmermann, der sogar ein Buch aus all seinen Tweets gemacht hat?
Ja.
Ey, das mache ich. Das mache ich vielleicht.
Aber wer soll das denn kaufen?
Na, wer hat denn das von Böhmermann gekauft? Haben wir auch Leute gekauft.
Ja, aber der ist ja auch, also ohne da jetzt, also so ein Hauch bekannter als du.
Naja, ein bisschen.
Also.
Aber da frage ich mich jetzt auch, wenn man bei mir die alle abdrucken würde, ich habe ja auch Tweets, wo Links drin sind.
Ja.
Oder Fotos. Da müsste ich ja auch noch jedem nach dem Urheber Erlaubnis, Druckerlaubnis, Geldmacherlaubnis fragen, weil ich sein Foto, den ich mal, dass ich mal einen Tweet 2008 oder 2009, ich bin ja seit 2009 bei Twitter gepostet habe, ob ich das in meinem Buch abdrucken darf. Na, da geht's ja los.
Na, die kannst du einfach weglassen. Außerdem sollst du das ja auch eigentlich nicht tun. Du sollst ja
und
nicht einfach so fremde
Links,
Bilder twittern.
Das 2009 hat doch da keiner gesagt, du
ja,
darfst die
Fotos
nicht twittern.
Das Urheberrecht gab es doch 2009 auch schon.
Ja, aber da hat doch keiner gesagt, dass ich mir eine Erlaubnis holen muss. Das wusste ich doch nicht. Siehst du, da haben wir es wieder.
Ja, aber Unwissenheit, Anja, schützt ja vor Strafe nicht.
Ich weiß. Man muss eigentlich jede Handlung, die man vollführt, muss man vorher googeln, ob man das darf. Und da musst du noch sicher sein, dass du eine gute Quelle bei Google da hast. Also wenn da irgendjemand, ich kann ja auch, ey, das mache ich auch noch, neue Idee. Ich mache eine Webseite, wo ich lauter diese Fragen stelle. Darf ich das? Und ich sage immer, ja, darfst du. Und dann werden die Leute sagen, ey, ich habe hier auf Anjas Blog gelesen, man darf das. Also mache ich das. Ah, das schützt einen auch nicht vor der Strafe. Ne?
Ach, was soll's, ich will. Jetzt haben sie ja Yahoo Answers gerade abgestellt, ne? Und jetzt willst du wieder das Gleiche nochmal hochziehen.
Ja. Ne? Oder ich mache so eine.
Viel
so
Spaß
eine,
dabei.
Das ist ja wie so ein, ist das so ein, ich weiß nicht, was Yahoo Answers war, aber ist das sowas wie so ein Decision Book? Also
tatsächlich einfach, da kannst du hingehen und also konntest du jetzt ja nicht mehr. Und da konntest du dann fragen, hallo, keine Ahnung, ich habe mir hier gestern Kaugummi in die Haare geklebt, bin drauf eingeschlafen oder so.
Oh,
wie kriege ich das am besten raus? Und dann gab es halt 1000 genauso Leute, die auch nicht viel klüger waren als man selber. Und die haben einem dann hilfreiche oder nicht so hilfreiche Antworten darauf gegeben. Oder halt irgendwie so, warum ist es draußen wärmer als nachts? Oder solche Art von Fragen.
Ach so.
Waren da.
Und na, dann, das gibt's ja noch.
Gutefrage.net. Ja, genau. Das war quasi ja der deutsche Klon davon. Das war Yahoo Answers mal eine ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, wie lange das Yahoo Answers gab.
Und es gibt richtig viele Leute, die werden da auch reinschreiben, soll ich Armin Laschet wählen? Und dann schreibt irgendwie, und alle Anhänger schreiben, ja, mach das mal. Weil es gibt ja wirklich dieses gute Frage-Dings. Das ist ja, also das wird ja nicht geprüft, ob das stimmt, was die da antworten.
Genau.
Auch, ne? Also siehst du, dann hatte die
da
Idee.
Da müsste man ja auch Aufwand betreiben.
Also es ist eigentlich auch eine Quatschseite, ne? Also wohl, wenn du jetzt fragst, soll ich Kartoffeln 7 Minuten oder 10 Minuten kochen, dann könnte man schon davon ausgehen, dass da wahrscheinlich eine gescheite Antwort irgendwie bei rumkommt.
Ich kann immer, warte mal, gute Frage. Kokain.
Ja, aber eigentlich ist ja das Tolle an diesen Webseiten ist ja, also und der Ursprung wahrscheinlich, warum sowas entsteht, ist ja, weil eine Community sich gegenseitig hilft. Und zum Beispiel eben, wie du sagst, also scheiße, ich habe das mit einem Kaugummi hier gemacht. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich frage mal das schlaue Internet und die Ne, man sagt ja, das Wissen der Masse, da gibt es auch so Fachbegriffe. Wie heißt denn das? Wenn alle,
Wisdom
wenn alle mitdenken. Ja, sowas halt. Wenn alle sagen, also das, ja.
Ja.
Das Wissen dieser ganzen Menschen. Und wenn ich das ist ja das Schöne am Internet, ne? Dass man, ah, cool, jetzt konnte ich dadurch, dass ich halt das da reingeschrieben hat mir jemand aus Milwaukee, USA, mir eine Antwort geschickt und die, mit der ich gar nicht gerechnet hätte oder die mir, oder und dadurch habe ich das alles. Aber jetzt muss man natürlich gucken und hergehen und es dann immer wieder, ach, das ist ja wirklich die Urängste des Internets. Und dann kommt einer und sagt, nee, du nimmst nochmal 10 Kaugummis und klebst sie hinterher. Und dann wird's gut.
Du siehst jetzt ab jetzt halt einfach so aus. Das ist jetzt dein Leben. Hier,
willkommen im Club.
Kokain-Craving, was tun? Hallo, hab Kokain probiert, auch super Einstieg. Was tut man gegen die Kokain-Depression? Beziehungsweise das Suchteln.
Suchteln?
Suchteln ist süß. Hab gehört, viel besser ausharren kann man nicht, viel besser aus, was? Hab gehört, viel außer ausharren kann man nicht machen. Kennt jemand Tricks? Ne? Also schon mal ideale Frage und dann gibt's hier drei Antworten und die vom Fragesteller als hilfreichend ausgezeichnet wurde, ist Gras rauchen zum Runterkommen. War früher Standard nach jedem Partywochenende, wir haben alles genommen.
Ah ja, stimmt.
Ich fand ja, also hier gibt's auch noch eine Antwort, die ich, also wenn ich der Fragesteller gewesen wäre, hätte ich die als hilfreich ausgezeichnet. Die ist, wechsel den Freundeskreis.
Ja.
Ja, das ist schon, und das ist das Coole, eigentlich, wenn so Communities zusammenkommen und man hat die Möglichkeit zu sagen, kaufe ich mir jetzt ein Tütchen Gras? Oder mache ich einfach mit den Freunden hier Schluss, so ungefähr. Das ist natürlich auch cool, wenn man aus so einer Vielfalt von Antwortmöglichkeiten schöpfen kann und dann möglich verschiedene Wege der Entscheidungsfindung aufgezeigt bekommt. Ja, das ist also gut, meine Idee gibt's schon, das wollte ich jetzt hier
sagen. Ja, verdammt, wie immer. Ja.
Das ist auch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob man das machen kann, aber das ist wahrscheinlich so ein prima Podcast-Idee. Gibt es bestimmt schon irgendwo, dass man aus diesen einfach pro Sendung sich 5 Fragen und dann die Antworten vorliest.
Da können wir Quiz draus machen.
Genau. Carsten, kannst du mal vorbereiten zum nächsten Mal. Ja. Das gute Frage.net-Quiz.
Oh, das ist toll, da habe ich Lust drauf. Mach mal.
Mach mal, Carsten. Jetzt mach doch mal.
Apropos, kann es sein, dass in unserer Notizbox für die Sendung von heute nicht eine einzige Notiz drin ist oder funktioniert das wirklich einfach gerade mal wieder bei mir nicht?
Doch, da sind Notizen
drin. Da sind 5 Notizen drin.
Ja, mir wird nichts angezeigt von Folge 65. Hier steht nichts drin.
Ich habe jetzt auch eine Frage mal.
Ja,
bitte.
Ich hatte ja heute gefragt, ob du nicht lieber das Europameisterschafts England gegen Kroatien Spiel gucken willst. Und hast du gesagt, nee, ich guck nichts.
Ich glaube, ja, so
jetzt wollte ich mal fragen, ob du generell die Europameisterschaft nicht verfolgst, aus Gründen dieses Jahr generell oder warum? Ob du das boykottierst in diesem Jahr oder einfach keine Zeit hast oder?
Ich boykottiere das und ich glaube, das wird der UEFA auch sehr wehtun, dass ich diese UEFA, diese Europameisterschaft boykottiere. Nee, ich habe wirklich einfach keinen null Bock auf Nationalmannschaftsfußball, selbst auf England nicht.
Die haben gewonnen.
War das früher anders?
Ja, ich war ja schon, wir hatten das, glaube ich, auch schon ein paar Mal besprochen. Ich bin ja, wie wir alle, auch mehr so der Vereinsfußball-Anhänger, ne, von unserem kleinen Rumpelclub aus Köpenick.
Moment.
Also.
Den Europacup-Teilnehmer.
Stimmt. Etwa, oder was? Confi League, ne? Wie heißt das?
Europacup.
Europapokal.
Genau. Wenn sie den gewinnen, sind sie nächste. Ja, egal.
Dann sind sie Europäer.
Wir sind wieder mehr. Ja. Nein, also genau, das macht mir viel mehr Spaß als schon immer Nationalmannschaftsfußball. So. Und ich habe ja schon diese ganzen Weltmeisterschaften und so auch mehr so nebenbei immer geguckt, obwohl Carsten das ja auch immer anders sieht. Carsten guckt das ja immer gerne. Ich bin ja da mehr so halb interessiert. Und dieses Jahr ist tatsächlich so, mich nervt vor allem eine Sache und das ist mein OCD und das ist nicht jeder und ich weiß, dass das nicht jeder nachvollziehen kann. Mich nervt, dass das Logo und der offizielle Titel der Europameisterschaft im Jahre 2021 Euro 2020 ist.
Ja, das aber den gleichen.
Ich weiß warum, aber es stört mich. Ich kann das nicht ernst nehmen, wenn ich da.
Ich hab Angst,
das ist
ich
der
jetzt,
Grund?
Nein, natürlich ist das nicht der Grund, aber.
Ich habe auch schon Angst, wenn ich zu viele Spiele gucken sollte, dass ich dann am Ende, so wie am Anfang eines neuen Jahres, weißt du, dann auf immer die Jahreszahl falsch.
Ich habe zu oft Euro 2020 gelesen.
Also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, wie das denn sein kann und warum sie denn jetzt irgendwie nicht überall eine Eins und so. Aber da habe ich auch gedacht, so stellt euch mal vor, da muss es ja unzählige Meetings gegeben haben, ne, wo die ganzen Männer da am Tisch gesessen haben und gesagt haben, machen wir denn? Wir haben den ganzen Merch schon bedruckt, die ganzen Lieferantenfahrer,
genau,
2020
hinten drauf. Und ich vermute einfach, dass sie die Markenanmeldung schon alle gemacht haben, ne?
Genau, und wir müssen ja eigentlich, und dann haben sie gesagt, ja komm, die Entscheidung können wir nicht jetzt hier so in dem kleinen Gremium treffen, da treffen wir uns nochmal und dann, das muss ja richtig viele Meetings dazu gegeben haben. Und dann war ich war auch irritiert, ich habe nur am Freitag ein Spiel geguckt und dachte kurz so, Ja, stimmt, die Lieferando-Fahrer, wie ich noch ausgelacht habe die letzte Zeit, dass die ja da mit der alten Werbung rumfahren. Die dürfen natürlich nicht weiterhin ausgelacht werden, weil die können am wenigsten dafür, dass Lieferando richtig scheiße ist.
So sollst du Lieferando-Fahrer nicht auslachen.
Ja.
Warum willst du denn Lieferando-Fahrer auslachen?
Ich finde halt Lieferando-Fahrer, das waren schon immer so lustig irgendwie, weil erstens sehen aus wie BSR-Mitarbeiter wegen diesem hässlichen Orange. Und dann haben die halt diesen Würfel immer auf dem Rücken und radeln halt so viel durch die Stadt wie so kleine Ameisen. Ich finde es irgendwie witzig. Aber ich finde Lieferando natürlich scheiße. Dafür können die Fahrer nichts, aber ich hasse Lieferando. Boah, ist das scheiße. Naja, immer nur Ärger mit denen. Und
also
dann gedacht, ich verstehe es, dass sie es machen. So.
Das ist zu lassen bei 2020.
Ja, genau.
Ich habe auch so die ersten Spiele jetzt geguckt, mehr aber so als Hintergrundrauschen. Also es lief halt so nebenbei, außer beim ersten Spiel. Und da war es erstmal total krass, wieder doch eine große Anzahl an Zuschauern im Stadion so wahrzunehmen.
Wo
es hat
das,
schon was
das
ausgemacht.
Erste?
Das war
in Rom.
Das erste Spiel war in Rom. Mhm. Und hat dann nun auch Italien gespielt. Und klar, war es auch laut. Es war schön. Also die ersten Momente war wirklich so, dass man dachte, wow, Gänsehaut, krass laut, da war man nicht mehr gewohnt. Wobei du, Robi, ja auch, du hast ja auch den Ligafußball nicht so verfolgt in der
Gar
letzten
nicht,
Saison.
Tatsächlich,
ja.
Also aber wenn es da Zuschauer gegeben hätte, hätte ich ihn verfolgt. Also das lag tatsächlich eindeutig an an der fehlenden Atmosphäre.
Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mich jetzt stört bei der EM, wie sie ausgerichtet wird, in verschiedenen Hauptstädten Europas, was erstmal nach einer tollen Idee klingen mag, vielleicht, ja. Weiß ich nicht. Aber irgendwie
in
fehlt Zeit mir
einer
so.
In einer Pandemie immer eine gute Idee, erstmal ein bisschen Mobilität
das,
wieder
das
auf den Kontinent bringen.
Ich weiß nicht, wann, vor 8 Jahren oder so, als entschieden wurde,
ja,
war das
da
jetzt noch nicht so, hatte es auch keiner auf der Uhr.
Ja.
Überhaupt jetzt natürlich diese weiten Strecken, die sie da zurücklegen müssen, aber ich finde es halt gerade dieser Charme einer Europa- oder Weltmeisterschaft im Fußball ist halt auch immer, dass sie dann halt in einem Land sind,
ja.
Dort halt irgendwie in allen Städten, oder in wichtigen Städten, großen Städten dieses Landes, irgendwie in den Stadien und irgendwie ja diese Welt- oder Europameisterschaft dann auch den Charme dieses Landes dann oftmals mit sich trägt oder so. Das geht jetzt so ein bisschen verloren. Du musst halt immer gucken, erstmal auf dem Schild irgendwo im Hintergrund, in welcher Stadt sind wir heute, wenn du nicht von Anfang an dabei warst. Ja, aber was ich eigentlich wollte war, ich bin auf so einen Elf-Freunde-Artikel gestoßen, der hat mit der Europameisterschaft nicht viel zu tun. Da geht's um jemanden, der in Argentinien, muss mal kurz auf den Artikel klicken, die Meisterschaft seines Vereins feiert, und zwar das CA Colón ist zum ersten Mal argentinischer Meister geworden. Und der stößt dann mit seinem Vater auf die Meisterschaft an, allerdings der Vater schon tot. Und der hat eine Urne zu Hause und da gibt's jetzt so ein kleines Video. Und die Familie guckt irgendwie auf dem Fernseher die letzten Spielminuten des entscheidenden Spiels, wo die Mannschaft Colón schon 3-0 führt und deswegen alles schon in Sack und Tüten ist. Und dann holt er sich die Urne, schnappt sich einen Akkubohrer, bohrt die Urne auf und hat dann so einen Mallorca-Schlauch mit Trichter irgendwie und füllt dann irgendwie einen Chardonnay dort ein, in dem Moment, wo der Abpfiff kommt und feiert auf diese Weise dann mit seinem Vater die Meisterschaft seines Vereins. Fand ich schon irgendwie
abgefahren.
Interessant. Ja, Warte, ich muss mal, kann man mal draufklicken, ist ein nettes Video.
Ja, habe ich. Jetzt geht's bei mir auch. Ich klicke drauf.
Siehst du?
Jetzt geht's los. Aber muss man denn so eine Urne, muss man die aufbohren? Kann man dann
ja nicht mehr abnehmen? Ich weiß nicht, wie in Argentinien die Urnen gestaltet sind. Das ist halt hier so aus so einem Ton irgendwie. Und wahrscheinlich
der hat eine Bohrmaschine. Und die Frau sitzt daneben vor der Salami-Stücken.
Ja, die haben da gerade irgendwie noch so eine
Scheiße.
Das ist auch schön. Er bohrt immer und pustet immer den. Hoffentlich ist es noch Bohrstaub. Ich weiß es nicht. Quer über den Tisch und da stehen noch nicht Snacks irgendwie vom.
Gut, aber auf der anderen Seite, was soll passieren? Also ich meine, da füllt er halt dann Wein rein, der verdunstet ja dann auch irgendwann wieder und dann hast du halt ein kleines Loch, was du wieder zuspachteln kannst in der Urne. Also das ist jetzt auch nicht so
schlimm.
Kann
es auch schimmeln?
Stimmt, ja, oder?
Oh, oder wisst ihr was?
Schimmel kann sich ja überall ansetzen.
Du machst aus dem Chardonnay einen neuen Chardonnay, der aber natürlich gefiltert und so, und dann ist der wie dieser Kaffee, der durch die Katzen erstmal durchgeht. Das ist halt so besonders, besonders exquisit.
Das ist der Chardonnay, der durch meinen Vater nochmal durch ist.
Ja. Und irgendwie Asche gefiltert oder so. Da fällt dir, da musst du marketingmäßig da nochmal ran, aber da fällt, das ist doch vielleicht auch eine Idee. Ich habe heute eine geile Idee nach der anderen, merkt ihr auch, ne?
Ja.
Was ich an Ideen hier heute raushaue.
Was war die erste?
Boah, weiß ich doch nicht mehr, was die erste war. Aber es sind
aber
viele Ideen gewesen.
Ich hätte schon keinen Bock, irgendwie eine Urne zu Hause so rumstehen zu haben, ehrlich gesagt, glaube ich. Weiß nicht.
Das hat bei uns gar nicht so Tradition, ne? Dass man Urnen dann auch mitnimmt und dann irgendwie auf den Kamin stellt oder so.
Ja.
Nee, kenne ich. Ich glaube, wir dürfen es auch
denn
nicht mehr.
Aufzubohren, wenn Union Meister wird.
Genau. Stimmt, es kann natürlich auch sein, dass wir das einfach nicht dürfen. Das, da ist wieder bei uns ist ja so mit wo
glaub,
beerdigt werden darf, ist ja auch schwierig, sag ich mal.
Ich bin mir sogar sehr sicher, dass man es nicht darf, sonst würden das so viele machen.
Echt? Würdest du dir eine Urne von deinen Angehörigen auf den Kamin stellen?
Nein, aber ich bin mir sicher, dass es viele andere Leute machen würden. Hm. Nee, ich finde, also ich der mit der Asche hier, ich bin auch so ein Tollpatsch, ich hau das Ding noch um und dann.
Beim Staubwischen.
Ja, um Gottes Willen. Nee, ich finde ab da mehr von einem Foto oder so, das, was ich mir dann da hinstellen kann, was man ja auch mal abstauben muss. Und dann wird denkt, ach ja, stimmt, hier siehst du die Oma.
Da kannst du aber nicht so gut Chardonnay reingießen bei der Meisterschaft von Union.
Ja, aber man kann da auch so hinprosten
das
und
stimmt,
auch mal das Foto nochmal. Also ich glaube, da brauche ich keine Urne. Nö. Also das, nö. Nö, ach, nee. Aber ich glaube, dass das viele machen würden, so vor allem Leute mit dem Kamin oder so, die dann das Gefühl haben, sie sind dieser geliebten Person noch näher oder so.
Ja, kann man auch ein bisschen nachvollziehen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich da irgendwie Rotwein reinkippen würde.
Wahrscheinlich.
Ja.
Der gute Wein.
Na, wir sprechen uns dann nochmal, ne? Wenn Union dann Meister wird, dann gucken wir mal, was wir Dummes gemacht haben.
Eieiei, da möchte ich auch, Carsten, bitte merk dir das jetzt schon mal und sag es allen Leuten, mit denen du das spielst. Sollte Union dann mal Meister werden, wenn es dann mal dazu kommen sollte, ich möchte, dass du bitte einen Livestream nur auf dich, die Kamera auf dich gerichtet ist, dass man die Reaction und was du dann in dem Moment tust und wie viel Tränen rollen und überhaupt, das musst du mal für die Nachwelt festhalten. Ja, kannst du deine Kamera
machen? Werde ich machen.
Kümmer ich. Ja? Wir kümmern
machst
uns.
Du genau. Im
also
Stadion bist du natürlich wahrscheinlich. Im Mai.
Na, wir sind ja jetzt Bayernjäger Nummer 1, ne? Habe ich das so verstanden, dass die, jetzt wo die Saison so zu Ende gegangen ist?
Zieht den Bayern. Ja, wieso? Was heißt das? Wie kommt das? Was sagt?
Na, war doch jetzt so, also man muss sich ja von Saison zu Saison verbessern. Erste Saison war Klassenerhalt, zweite Saison Europacup, nächste Saison Bayernjäger. Ist doch eine logische Progression, oder nicht?
Wir waren ja schon in dieser jetzt vergangenen Saison die einzige Mannschaft, gegen die Bayern nicht gewinnen konnte.
Siehste?
Also, ja, wir sind auf einem guten Weg.
Das kann ja nur, also, ne? The sky is the limit, wie wir sagen im Business. Nee, aber was ich ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die du ja vorhin so ein bisschen mitgestellt hast. Ich habe tatsächlich keinen Bock mehr gehabt auf diese Europameisterschaft, als ich diese Berichte gelesen habe, dass die UEFA, als es darum ging, also schon in der Pandemie, ne, als es dann darum ging, dass die Zahlen in europaweit alle so ein bisschen auf dem absteigenden Ast waren und alles wieder so langsam an die Öffnungs- und Lockerungsdiskussionen ging, hat ja dann die UEFA UEFA den Ländern, in denen die Stadien lagen oder liegen, die bei der diese Europameisterschaft, in denen die gespielt werden soll, hat dann gesagt, so hier, ihr müsst uns garantieren, dass die dass das vor Zuschauern stattfindet. Also dass quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo die UEFA die Euro 2020 beginnt, also letzten Freitag, müssen eure nationalen Gesetze und lokalen Lockerungsbestrebungen soweit sein, dass wir mindestens 15% Zuschauer in den Stadien haben können, weil sonst werden die Stadien vom Spielplan gestrichen.
Wann haben die das gesagt? Wann hat die UEFA das gesagt?
Im April, glaube ich, war das.
Das ist ja unfassbar. Ja.
Was dazu geführt hat, dass
bei dem Zeitpunkt hatte ich keinen Bock mehr.
Ja, das ist richtig. Also aus den Gesichtsgründen dürfte man schon wieder nicht gucken. Ja. Also Dublin zum Beispiel hat es getroffen. Die würden es halt nicht oder haben es nicht hingekriegt, eben diese Auflagen zu erfüllen. Und denen wurde dann praktisch die Erlaubnis entzogen, da irgendwie Spiele austragen zu lassen. Und kriegen jetzt dafür
aber die Mannschaft darf dabei
Finale
sein.
Geschenkt.
Die Mannschaft darf dabei sein. Ja, nee, es geht nur um die Austragung.
Ein Ausrichter.
Ja, genau. Was ja auch ein bisschen Geld mitbringt und so. Und dann, das wollte dann die UEFA nicht mehr machen.
Ja. Ja. Dublin ist nämlich immer eine Reise wert. Das kann ich euch empfehlen.
Das muss doch die UEFA auch mal begreifen. Nee, also da habe ich dann schon wieder gesagt, so Jungs, echt, nee, danke. Und dann hatte ich schon keinen Bock mehr. Und das hat sich durchgezogen. Ich weiß auch nicht warum.
Ja.
Also für mich hat sich in der Pandemie ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Fußball entwickelt im letzten Jahr. Und durch dieses, jetzt dürfen sie spielen, jetzt dürfen sie nicht spielen. Und ob das nun Bundesliga und Supercup. Und dann haben die gesagt, wir können doch, und da ist so viel so irgendwie passiert, was für mich so weit weg vom Fußball war mit, und das war immer viel mit dem Bayern, also dass der FC Bayern da meistens auch maßgeblich daran beteiligt war, ist jetzt egal, sage ich mal, aber es trotzdem wirkt es ja auf vieles so aus, also wie, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass unser Flugzeug nicht starten darf, wenn wir doch nach Katar fliegen wollen.
Das war die beste Story sowieso.
Und, ja, oder dieses, wir wollen Supercup gründen und alle bleiben schön zu Hause, jeder bleibt zu Hause, nur die Bundesliga geht weiter. Da habe ich noch erst so gedacht, ja komm, ist ja eigentlich auch ganz schön, dann irgendwie zu gucken und war ja auch komisch mit den Geisterspielen, naja, und ist ja auch nicht. Aber man hat dann sich irgendwie gesagt, ja egal, Hauptsache meine Jungs können spielen und so. Und dann dachte ich aber, nee, also es geht jetzt langsam aber mal Schluss hier, weil der Amateursport zum Beispiel musste und also der Nachwuchs, der durfte nicht spielen. Monatelang durften alle anderen Fußballvereine, ich meine, ich bleib jetzt mal echt beim Fußball, nicht einmal den Platz irgendwie betreten oder zu zweit sich da irgendwie ein paar Pässe bespielen oder irgendein nicht körpernahes Training machen oder, weswegen wir wahrscheinlich wirklich ein richtiges Nachwuchsproblem haben werden in Deutschland und wahrscheinlich überall, aber trotzdem ist es, und während die aber schön, ja klar, wir machen hier Bundesliga, und die durften, und das halt so sehr, für mich war das dann so sehr, hier geht's nur noch um Geld, Geld, Geld und irgendwie für mich als Fan, ich habe natürlich immer, wenn Union gespielt hat, alles gegeben, aber so an sich habe ich mich auch für die anderen Spiele noch weniger interessiert, als mich vorher schon irgendwie nicht interessiert haben und fand auch vieles so und dann, naja, von FIFA und UEFA müssen wir ja gar nicht reden, so ungefähr. Und ach, und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt so ein allgemeines Fußballdesinteresse gerade. Aber sobald das Stadion wieder auf ist, bin ich am Start, ne? Bin ich natürlich dabei, aber es ist.
Sind alle Bedenken.
Und ich hoffe, dass es auch wiederkommt. Und ich hoffe, dass es jetzt auch die vegetarischen Eberswalder Würstchen im Stadion gibt. Ich bin gespannt. Aber so, und ich freue mich da auch und ich möchte das unbedingt wieder erleben und ich glaube, dass das dann auch mein allgemeines Fußballinteresse wiederbelebt. Aber ich habe die bei Freitag dann Türkei, Italien so ein bisschen geguckt und dachte eigentlich so, boah. Also ein bisschen das, was du meintest, Carsten, jetzt wissen wir eigentlich immer gerade nicht so richtig, wo sind die eigentlich und es geht irgendwie so verloren. Ich bin auch im Moment nicht so richtig schlüssig, ob ich das noch weiter verfolge, ehrlich gesagt.
Was jetzt? Die Euro oder
die
das
EU,
oder Fußball?
Die Euro.
Die EU. Ich weiß auch nicht, ob ich die EU weiterverfolgen soll.
Also mit der EU, das muss ich als gescheitert betrachten. Genau.
Seit die nicht mehr vor vollen Stadien spielen, die EU, ist das ja auch alles nicht mehr.
Genau. Nee, also deswegen bin da auch, also klar, wer spielt heute noch? Was können wir heute noch uns reingeben?
Ich weiß auch nicht wo.
Kroatien.
Warte, ich guck mal. Irgendwo. England hat gegen Kroatien schon gespielt. Österreich spielt, ich muss halt noch Österreich gucken, ja.
Österreich.
Spielt er in der Alaba in Österreich?
Nee, aber Trimmel.
Stimmt, oder? Der Trimmel. Oh, den habe ich heute schon zweimal geliked.
Was?
Okay. Ja, da waren Fotos von ihm, habe ich geliked. Den liebe ich ja. Das ist und so
Niederlande gegen Ukraine. Ne? Ja, aber Anja, was du sagst, das geht mir alles genauso. Ich hab's, also wenn man es so sieht, habe ich auch nicht verstanden, warum jetzt Fußball wieder gespielt werden darf und sind halt auch irgendwie davon betroffen, dass halt Amateursport nicht stattfinden kann, weil unser Sohn auch seinen Sport nicht ausüben konnte.
Siehst du?
Jetzt ein Jahr lang. War auf der anderen Seite trotzdem irgendwie froh. Also ich habe es genauso genossen, dass man irgendwie am Wochenende dann irgendwie wieder so ein bisschen Bundesliga-Fußball hatte irgendwie. Also, aber eben eigentlich auch bloß aus dieser Union-Fansicht. Also alles andere, was drumherum passiert ist, war dann halt so peripher irgendwie. Also die anderen Spiele und Begegnungen.
Halt genau gehört, was du da gemacht hast.
Was?
Peripher, was drumherum ist.
Ach so.
Egal. Aber ist denn, aber ich meine, du hast das ja wenigstens alles noch geguckt, ne, mit dem Fußball und so. Ich bin ja, wie gesagt, ich hatte das ja, hab das ja alles nicht so wirklich wahrgenommen. War das denn jetzt zurückliegend sozusagen, war das denn, also, dass es nicht dasselbe war, ist klar. Also, das Gucken von Spielen ohne Zuschauer. Aber hast du dich da irgendwann dran gewöhnt? Also, über die Saison?
Dieses ohne Zuschauer,
ja,
und so weiter, oder
ja,
was meinst du?
Ja. Also konntest du es trotzdem genießen, ist vielleicht die Frage, vielleicht besser. Also, dass du einfach, dass keine Zuschauer da sind, aber trotzdem irgendwie Fußball ist, weil mich hat das, und das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, und mich hat es wirklich abgeschreckt. Also mir hat das völlig verlitten, dass ich dann auch das Fußballspiel selber, weswegen ich ja eigentlich gucke, sozusagen, nicht genießen konnte oder nicht irgendwie toll fand oder so. Also, das war mir nix. Ich weiß auch nicht warum.
Am Anfang war es bei mir genauso, die ersten Spiele irgendwie, dass ich dachte so, ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe, das jetzt weiter zu verfolgen, nachdem ich so gesehen habe, die ersten Spiele im Fernsehen ohne Zuschauer. Das ist halt wirklich, ja, so ungewohnt und anstrengend war, dass man irgendwie die Spieler gehört hat und nichts weiter oder den Trainer. Und ich glaube, wenn ich dann aufgehört hätte, das weiter zu verfolgen, wäre es mir gegangen wie dir auch, dass ich dann gar nicht mehr geguckt hätte, aber irgendwie bin ich dann doch dran geblieben und man hat sich dummerweise daran gewöhnt. So, dass das passiert ist, was ich jetzt gesagt habe, als dann irgendwie am Freitag das erste EM-Spiel angepfiffen wurde, waren, glaube ich, 18.000 Zuschauer im Stadion. Mhm. Bei einem eigentlichen Fassungsvermögen von weiß ich gar nicht, wie viele da reingehen in Rom. Viele? 80? Keine Ahnung.
Mindestens 80 Leute, ja, würde ich sagen.
1.000. das ist halt schon so, oh krass, so war das also. So klingt das, wenn Zuschauer im Stadion sind. Das war, und die haben auch ordentlich Dampf gemacht, wie gesagt. Ne? Italiener, ja, in Rom, das war schon toll irgendwie. Diese Stadionatmosphäre zu hören.
Muss ich auch sagen.
Ja.
Hast du denn
das fand ich auch.
Hast du denn da, also ich habe ja bei mir jetzt persönlich, jetzt nicht auf Fußball bezogen, wobei es da glaube ich auch so wäre, hast du so ein bisschen mal drauf geachtet, wie dein Erleben davon ist? Also warum ich frage ist, wenn zum Beispiel, ich folge ja so ein paar so Halb-Influencern so auf Instagram und so, ne? Und da war dann so in den letzten Wochen, kam dann, um irgendwie Engagement mit der Community zu bekommen, kamen dann auch schon mal so Fragen wie, hey, ey, wollt ihr euch eigentlich impfen lassen oder so, ne? So wurde dann mal so das, ja, so, ja, natürlich, warum nicht? Also was soll die scheiß Frage, du blöde Kuh? Und dann halt auch so Sachen wie,
wer hat dich das, mit wem
hast
du?
Egal, das sind so Instagram-Bunnies gewesen, die sagen wir mal, ja, das sind halt so möchte gern Influencerinnen, die irgendwie in Prenzlberg wohnen und irgendwie so noch Acai-Bowls essen und so, weißt du, so und die dann halt immer die gleichen Filter haben. Ist auch egal, es geht nur darum, das sind auch die Leute, die ich letztes Jahr schon immer wütend beobachtet habe, die dann halt von so illegalen oder nicht eigentlich verbotenen Partys Instagram-Live-Stories gemacht haben und so, ne? Oder die dann halt vorm U-Bahnhafen Schlauchboot fahren waren und so. Weißt du, könnt ihr euch noch erinnern, letztes Jahr, wo die ganze, die Berliner Club-Szene da Boot fahren gegangen ist und so? Und die dann halt auch völlig unreflektiert solche Sachen posten, wie dass sie halt, dass es nur für sie jetzt ja schlimm wäre, dass die Corona-Pandemie ist, weil sie nicht mehr reisen können und so, ne? Und dass sie doch gerne mal wieder nach Mallorca wollen und so. Wo ich dann denke, ja, das ist das Schlimme an der Corona-Pandemie, dass ihr nicht nach Mallorca könnt und so. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich an mir so ein bisschen festgestellt, dass diese Leute und so dieses, mein Wahrnehmen dieser Leute und vor allem auch so das, was die letzten anderthalb Jahre so waren, bei mir auf jeden Fall so ein Fundamentalismus gemacht haben in meinem Kopf, dass ich jetzt so ein Stadion mit 15.000 Leuten zum Beispiel oder auch so vielleicht ein erstes Konzert, was wieder versucht wird oder so mit Leuten, auf jeden Fall erstmal abschreckend wahrnehme. Also, dass ich das nicht nur ungewohnt finde, sondern auch erstmal denke, ist das jetzt richtig? Ja, selbst wenn irgendwie die alle auf Abstand stehen und sowieso alle geimpft sind oder so, oder keine Ahnung, ja, kann ja alles sein. Aber erstmal ist es bei mir so, dass ich dann das Gefühl habe, da läuft gerade was schief, das ist falsch. Geht euch das auch so? Habt ihr da, oder ist das bei euch eher so, ein Glück können wir das jetzt wieder machen und alles ist schön und es ist super, dass da wieder Leute sind?
Hm. Also, ja, ich bin da zwiegespalten. Das ist, auf der einen Seite, es gab ja zum Beispiel auch, um nochmal diesen Bogen zum Fußball zurückzuspannen, bei Union im letzten Spiel die Möglichkeit für 2000 Fans dabei zu sein. Ne? Mhm. So. Und da sind sie ja auch bei vielen in die Kritik geraten irgendwie mit, obwohl sie halt irgendwie dann sich haben alle irgendwie vorher testen lassen müssen und so weiter.
Ich glaube, dass nicht mal, dass die Kritik das Spiel war, ne?
Sondern dass
Dass danach,
dass da gefeiert wurde auf dem Parkplatz, finde ich auch nicht in Ordnung. Weiß aber auch nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich dann irgendwie so siegesfreudestrunken da vor Ort gewesen wäre. Würde ich mich jetzt wahrscheinlich immer noch ärgern. Ich war nicht dabei, also im Stadion und dementsprechend auch nicht nachher bei der Feier auf dem Parkplatz. So. Aber gut, anderes Thema. Es gab natürlich auch noch die Neider, die gesagt haben, ja, bei uns sind aber hätte irgendwie vielleicht die Zahlen auch nicht wesentlich höher und wir dürfen keine ins Stadion lassen, also auch in der Bundesliga, so wegen Fairness und Zuschauerunterstützung und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hätte ich es vielleicht, weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich wäre gerne dabei gewesen wahrscheinlich im Stadion im Endeffekt, aber jetzt zu dieser Zeit, also wo irgendwie noch die Zahlen gerade wieder am Sinken sind, da würde es sich sicherlich falsch anfühlen, wenn ich jetzt daran denke, dass ich irgendwie für nächstes Jahr für diverse Open-Air-Konzerte schon wieder Konzertkarten gekauft habe, fühlt es sich erstmal nicht falsch an, aber man hofft natürlich, dass die Zahlen nicht wieder steigen, aber ich kann es jetzt noch nicht so nachempfinden, was du beschrieben hast.
Ja, vielleicht ist es auch bei mir, was heißt vielleicht, ist es auf jeden Fall mein Problem. So, also
ich glaube, in dem Moment, ja, vielleicht in dem
krasser bin, was das anging als andere, auch während der Pandemie, dass ich halt immer darauf geachtet habe, dass hier Masken überall und dann wenn dann auch richtig und gerne auch mit Abstand und lieber nicht treffen.
Bei mir alles so. Genauso, ja, aber also ich weiß nicht, vielleicht in dem Moment, wo man dann irgendwie die Konzertlocation oder das Stadion betritt, wird man auch erstmal denken, so irgendwie alles krass, weil es sind halt einfach mal dann irgendwie 2 Jahre vergangen oder so. Aber ich weiß auch nicht. Ich freue mich da halt so sehr drauf, dass es normale Zeiten gibt und wieder losgeht, dass alles andere erstmal so ein bisschen im Hintergrund.
Ich habe auch letztens überlegt, was uns, glaube ich, fehlt, also uns als Planet, als Bevölkerung dieses Planetens, ja, also uns allen, ist so dieser, was uns fehlen wird, ist, glaube ich, so dieser Hollywood-Moment. Weißt du, so dieses, was man ja in allen Filmen hat, wenn irgendwie so, keine Ahnung, irgendein Zombie-Apokalypse oder so irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo sich der Präsident hinstellt und sagt, ist alles vorbei, wir können wieder raus oder so, weißt du, so dieses, und dann siehst du halt so diesen globalen Jubel und so, die Aliens sind besiegt oder was auch immer das Problem war und so, und ich glaube, dieser Moment wird uns fehlen. Weil es so schrittweise gehen wird, weißt du, es wird so Lockerungen nach und nach gehen, der Übergang ist so ein halbes Jahr und dann irgendwann ist alles wieder an Anführungsstrichen wie vorher oder normal oder so, aber das so dieser kathartische Moment, dieses, jetzt können wir uns alle freuen, so der Krieg ist vorbei, weißt du, so dieser Moment, wir werden nicht alle gemeinsam auf dem Times Square tanzen oder so, weißt du, weil es halt einfach diesen Moment nicht geben wird. Das wäre cool, wenn wir sowas hätten.
Ach, das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich habe neulich auch mal gedacht, genauso habe ich mir das auch vorgestellt, es wird diesen Moment nicht geben, wo wir alle, wo ich auch vor allem heulen vorneweg dastehe, weil ich so ergriffen davon bin, was ich ja im Impfzentrum war, wie ihr vielleicht in der letzten Folge hören konntet, dass in dem Moment das so mir klar wird, wir haben es vielleicht geschafft. Und ich stehe dann da und man kann sich sozusagen das erste Mal wieder ohne Angst haben zu müssen und in die Arme fallen. Vielleicht sogar mit wildfremden Menschen, wie wir es damals bei der WM 2006 getan haben, als wir dachten, Mensch, wir können es schaffen und wir kannten den nicht neben uns, aber wir haben ihn gedrückt. Und so, da habe ich nämlich auch gedacht, das ist eigentlich ja schade, dass wir das dann, dass nicht unsere Präsidentin dann da vorne steht und sagt, geil, los geht's. DJ, rave on oder so.
Spin up.
Ja.
Weil ich habe mir nämlich auch überlegt, ich werde nächstes Jahr, ich freue mich nämlich so sehr auch auf diese, ich habe auch diverse Karten, die meisten sind ja auch ausverkauft, da habe ich mich schon schwarz geärgert, aber ich habe mir auch überlegt, ich werde meinen Job kündigen, dann im nächsten Sommer einfach von einem Festival zum nächsten zu fahren und dann
lebt immer noch, als wäre sie 21.
ja, aber ich werde schon, wenn ich das Festivalgelände betrete, werde ich losheulen, weil ich es nicht fassen kann, dass ich wirklich hier bin und dass ich wirklich jetzt gleich draußen mit geilem Wetter und einem kleinen Gin Tonic. Jetzt ein schönes Live-Konzert.
Schön einen sitzen.
Oder ein frisch gezapftes Jäfer da so vom Stand. Oder wie auch immer. Also die Vorstellung ist auch, macht mich, also da denke ich jetzt mittlerweile sehr optimistisch drüber nach. Auch so, also ich bin da wie Carsten, muss ich sagen, und habe nicht mehr dieses, das hatte ich jetzt auch noch an dem Moment, als sie da bei uns vor der Försterei standen und gesagt haben, wir machen jetzt hier Party. Ich habe gedacht, Leute, nicht, mach nicht, oh, geht weg da, macht nicht, ja, ich verstehe euch aber nie.
Ich muss das auch wieder loswerden, so, das ist sonst verdirbt mir das alles über die nächsten Monate.
Ich hatte auch große Angst, dass ich das nicht wieder loswerde, aber ich bin jetzt optimistisch. Jetzt bin ich optimistisch irgendwie, aber ich weiß, wie mir das gelingt, aufgrund der Inzidenzzahlen, die ich mir jeden verdammten Scheißtag mehrfach angucke. Und
immer noch,
kleinen Corona-App. Ja, und dadurch, dass ich sehe, dass egal wie viel die jetzt hier auch schon wieder raven, und es ist natürlich gerade Sommer und wir kennen die Umstände und ich bin wirklich umfassend informiert. Aber jetzt gerade fühle ich mich zum ersten Mal durch auch die eine Spritze da schon und den Ausblick auf die nächste Spritze und weil alle anderen ja auch wirklich wieder so, könnte sein, dass das jetzt ganz geil wird die nächste Zeit. Und ich so ein bisschen auch so dann auch nicht mehr so eine Angst habe, wenn ich jetzt hier durch die total crowded Weserstraße laufe, die halt wirklich voll war gestern Nacht.
Ja.
Und das war vorher, da bin ich halt Panikattacken gekriegt. Und ja, und dadurch, dass diese Zahlen halt wirklich gerade enorm sinkt, geht's mir da ein bisschen besser und so. Ja. Hat geklappt, bin nicht mehr so ängstlich.
Das ist gut. Ja, ich muss da noch hinkommen. Ich bin da immer noch so ein bisschen im wie sagt man denn, Panikmodus vielleicht, im Zweckpessimismus gefangen irgendwie. Das ist alles noch so, macht nicht so schnell alles wieder auf und so, sonst haben wir wieder die nächste Welle und alles. Mal gucken. Vielleicht hilft das auch, wenn ich nicht so sehr wie du auch meinst, die Inzidenzen und so, einfach ab sofort immer nur noch das Impfdashboard täglich angucken, wo die Zahl nach oben geht und dann ist es auch gut, wenn die nach oben geht.
Ja, da sucht sich jeder seine Zahl raus, die er braucht. Da gibt es ja einige. Ja, andere Zahlen, R-Wert, kann man auch mal nehmen. Die Meldungen der Corona-Infizierten im 7-Tage-Durchschnitt an Direktzahlen und so. Da ist ja einiges. Da ist ja für alle was dabei, sage ich mal. Aber habt ihr gehört, dass in den USA war doch so ein Bitcoin-Event? Wir treffen uns alle und reden über Bitcoins, irgendwas mit Bitcoins, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall haben sich alle schon mal wieder getroffen und haben gedacht, ach, und das war jetzt, das war Indoor und tausend von Leuten, keiner hat eine Maske auf, sitzen da so kinosaalmäßig zusammen und so messemäßig auch. Ja, und war ein Superspreader-Event, ne?
Ja, es ist ja auch noch nicht vorbei, ne? Aber
ja. Und das ist auch gut, dass das dann auch immer mal wieder gemeldet wird, damit man sagt, ach ja, stimmt ja. Und jetzt überlege ich, die ersten Konzertkarten, die ich zum Beispiel für Januar oder Februar 2022 habe, die sind halt auch Indoor, wo ich auch jetzt gerade, wo wir darüber reden, ich weiß gar nicht, wie lange ich das aushalten würde, aber wahrscheinlich werde ich eine Maske aufsetzen und ich weiß es nicht, keine Ahnung, was im Januar ist.
Selbst mit voller Impfung dann, ja, mit Maske?
Ja, da eben, weil wenn du siehst, weißt, dass in den USA ja auch im Prinzip schon viel mehr geimpft sind und da auch
der Impfschutz. Plateaus, ne? Also die haben so 50%. Bei uns wird es wahrscheinlich so ohne die ganzen Anti-Vaxxer eher so bei 60-70 landen.
Was heißt das jetzt?
Also Prozent voll geimpft. Also bei denen ist sozusagen die, klar, die haben früh, schnell und viel geimpft, aber die haben jetzt.
Aber sind nicht so viele?
Genau, die haben jetzt arge Probleme, das auch aufrechtzuerhalten, dieses Tempo, weil sie halt nicht mehr so viele haben, die freiwillig zur Impfung kommen. Also die haben jetzt tatsächlich Probleme, ihre Impfdosen loszuwerden teilweise.
Na, da gibt's ja viel auf der Südhalbkugel.
Ja, da wollen sie jetzt auch welche abgeben, weil sie halt im eigenen Land nicht mehr so viele haben, die sich freiwillig impfen lassen werden.
Also es steht jetzt schon fest, dass die Deutschen eine höhere Impfbereitschaft haben als die US-Bevölkerung.
Ja, also so, wenn der Trend anhält, ja.
Das ist immer schön. Siehst du von wegen so viel Impfverweigerer.
Na, hat ja,
die drucken ja wie verrückt die Impfpässe nach, weswegen ich immer noch mit meinem DDR-Impfpass rumlaufen muss.
Wie, du kannst ja doch
ausverkauft sind die Dinger.
Echt?
Vergriffen.
In der Apotheke für 2,50 nicht mal möglich, ja?
Ja, also ich habe jetzt nicht überall nachgefragt, aber ich war an zwei Stellen. Und da meinten die, du ist gerade ganz schlecht.
Ich kann dir einen billigen verkaufen. Da ist auch schon die zweite Impfung eingetragen.
Nee, ich wollte so ein Heftchen haben, damit die nicht wieder anfangen, mit mir zu diskutieren, ob, wo sie mir das da reinkleben und dann wieder an die falsche Stelle kleben.
Hinter den Neuköllner Karten gibt's.
Genau. Da gibt's so ein Spiel, da kannst du wahlweise so einen Samentaler oder ein ausgefülltes Impfbuch bekommen als Trostpreis.
Ja. Ich finde schön, dass ich an der Stelle nochmal darauf verweisen kann, an alle, die auch beim letzten Mal meine Schimpferei auf die Zuschauer nicht gehört haben, dass wir keine Nachrichten von ihnen bekommen hätten. Was okay, sie hat mich versöhnt. Hört einfach weiterhin zu, ist okay. Wir merken, wir kommen trotzdem auf unsere Kosten. Dass man an der Stelle nochmal verweisen kann, die ganze Story könnt ihr nachhören und nachlauschen in der Folge 64, die nämlich gar nicht so alt ist, die gerade neulich erst rauskam, letzte Woche
quasi
nämlich.
Gestern.
Und
nicht letzte Woche, jetzt hast du uns hier die Aufnahme gedatet. Das, jetzt wissen alle wieder, wenn ich die in 3 Wochen veröffentliche, dass wir die schon viel früher aufgenommen haben.
Also die Folge vor dieser Folge. Ja, genau. Und da könnt ihr die ganzen großen Impfstories eurer 3 Lieblingspodcaster nochmal nachlauschen. Ja.
Und wie toll die waren.
Ja, ich hab geheult. Ich sag nur so viel, ich hab geheult. Wisst ihr Bescheid?
Ja, aber jetzt haben wir gelernt, dass Anja einfach immer weint. Bei jedem kleinen Pups. Also wahrscheinlich.
Aber wenn was besonders ergreifend ist, dann bin ich da, dann ist es halt so.
Ja, ne, ist ja auch okay. Man kann ja auch mal zu seinen Gefühlen stehen. Wir sind ja jetzt auch alle in dem Alter, wo es einfach auch nicht mehr peinlich ist, dass man einfach öffentlich heult. Passt schon.
Na, öffentlich. Also ich habe mich da meiner Maske versteckt. Aber das kann man ja, wie gesagt,
siehst du, auch dafür sind die
Ihr gut. Dürft auch weinen. Ja. Es ist nämlich, der neue Mann darf weinen, ne? Das wisst ihr schon.
Ach so, wir meinst du jetzt? Ich dachte, die Zuschauer.
Ja. Nee, auch die Zuschauer natürlich. Ja. Aber auch ihr. Ich will nur Mut zur Weinerlichkeit.
Ich habe mir ja vor 10 Jahren operativ die Tränendrüsen entfernen lassen.
Ja.
Halt das auch nach wie vor für die richtige Entscheidung.
Das war auch da, wo du die Mundwinkelkorrektur nach unten durchgezogen hast. Ja.
Ja. Das war die Resting Bitchface-OP. War damals ganz groß. Auf Facebook ging das rum. Die Anzeige dafür.
Ja, muss jeder selber wissen.
Was genau?
Mit den Tränensäcken.
Den Tränensäcken.
Tränendrüsen waren es.
Tränendrüsen.
Tränendrüsen halt. Aber das Tränensäcken-Ding, das gibt's doch auch, oder?
Das war Horst Tappert.
Da irgendwas machen. Aber da macht man doch auch irgendwas mit Botox oder so.
Was, bei Tränensäcken?
Ja, gibt's da nicht auch? Ich weiß ja nicht mehr, was Tränensäcke sind, ehrlich gesagt. Aber es wird mir irgendwann mal jemand sagen, wenn ich im entsprechenden Alter angekommen bin.
Jetzt mal so viel weinst auf jeden Fall, dann haben die bestimmt größer.
Ja, oh Gott. Oh Gott, ja, ich muss aufhören. Deswegen wedeln auch immer alle Schönheitsprinzessinnen so vor ihren Augen, wenn sie weinen müssen. Siehst du, ich bin nämlich eigentlich eine Schönheitsprinzessin. Und muss deswegen
das
immer.
Das war uns bewusst.
Ja. Das wird es auch nochmal geklärt haben an der Stelle.
Carsten.
Robert.
Ich glaube, du warst es, weil ich glaube, bei Anja hat ja das Evernote, unsere Vorbereitung, jetzt nicht funktioniert. Du hast ja so einen Link da reingepackt, den ich hervorragend finde, weil ich sowas tatsächlich ungelogen schon immer gesucht habe.
Ja.
Und zwar displayfakefoods.com.
Ja.
Eine Seite, wo man sich. Du hast hier verlinkt die Fake Ice Cream, also so Häagen-Dazs Eis. Was ist das? So Plastik wahrscheinlich, ne? So Kunststoffzeug,
ja.
So, was so ein bisschen, das sieht so ein bisschen labbrig aus. Also man kann, ich weiß gar nicht, Anja, wenn du da kurz mal raufklickst, wenn es jetzt bei dir auch funktioniert, dann siehst du, was ich meine.
Ja.
Ich werde das auch verlinken. Das ist ganz, ganz groß hervorragend, weil es ist, ich glaube, ist das so hier gedacht oder warum? Also ich hätte jetzt, mein Einsatzzweck wäre sozusagen in der S-Bahn oder im Bus
genau.
Oder so neben mir auf den Sitz und dann setzt sich da keiner hin.
Genau, so bin ich drauf gestoßen irgendwie über Twitter. Da ging es darum, dass wenn man mal kurz auch im, keine Ahnung, im Kino raus muss und alleine das oder in der Bahn halt alleine sitzt und dann seinen Platz frei halten will. Aber ich fand halt wirklich die Idee viel besser, dass ich den Platz neben mir frei halten
genau.
Will. Deswegen dachte ich,
na, man kann ja 2 dabei haben. 1 für den Platz neben einem und wenn man mal kurz auf Toilette muss, dann kann man da auch was hinlegen.
Also es sieht halt aus wie ein umgekipptes Häagen-Dazs-Eis, was gerade geschmolzen ausgelaufen ist und es sieht wirklich toll aus. Also sehr echt. Und
ganz toll.
Gibt's auch mit einer Ketchup-Packung oder Starbucks-Kaffee. Mhm. Ja, ist total super.
Sieht auch lecker aus, ne? Muss man sagen. Haben sie gut getan.
Ja, durchaus.
Genau. Ja, nee, das fand ich ganz, ich werde mir auch, glaube ich, gleich mal eine Kollektion davon bestellen müssen.
Ja.
Aber da steht for California Residents.
Ja, aber da steht nicht for California Residents only. Nee, das, ach nee, das ist ja bloß Cancer and Reproductive Harm. Das ist irgendwie eine besondere Auszeichnung, die sie in California für California Residents machen müssen. Also du kannst du das auch einfach bestellen.
Also ich finde das ganz, ganz großartig. Das ist ja eigentlich sozusagen die Weiterentwicklung des Scherzartikels Kackwurst.
Genau. Weil, ne? Nur in sinnvoll dann.
Wo man sich ja immer gesagt hat, ich traue mich, die anzufassen oder so. Oder irgendwie so, du traust dich nicht, die anzufassen oder so. Und dann hat man halt jemanden.
Wer dran leckt, kriegt 5 Euro.
Und denkst so, oh mein Gott. Aber Scherzartikel sind eigentlich sowieso richtig cool. Aber das ist ja der Hammer. Das
und,
ist ja wirklich.
Und die haben neben den.
Kunst.
Genau. Neben den, ich sag mal, sinnvollen Scherzartikeln, also sowas wie, ich halte mir die Leute im Bus vorm Leib, wenn man auf deren Seite so ist, die haben 1000 Kategorien und alles Fake-Produkte. Mhm. Ist total großartig.
Oh. Also da kann aber man auch sich, manche, die noch richtig lecker aussehen, wie
ja,
so Fake-Pizza.
Ja, ist
ne?
wahrscheinlich, also ich weiß ja nicht, wer hier so Stillleben-Fotografie hat und so, ne, der kann sich da wahrscheinlich auch ordentlich was bestellen. Also hier so ein Teller Pasta kann man sich bestellen, der wirklich echt gut aussieht. Also zumindest auf dem Foto. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die dann auch wirklich so aussehen. Ne? Das ist immer das Problem. Aber ja.
Ja, das stimmt.
Also
aber
großartiger Shop.
Ja.
Oh, ich will so Fische haben. Sind die süß. Oh, so ein Fischi. Was ist das für Material? Oh, ist das toll. Also Carsten, da hast du jetzt ja was getan hier.
Toll.
Aber das ist auch gut für Leute in Film- und Theaterbranche oder so.
Ja, genau, so die Requisiten.
Fake Sandwiches, Alter, das kriege ich mal. aber da muss ich sagen, kleiner Tipp von mir an alle Menschen, die kleine Kinder beschenken wollen. Es gibt von Haber Biofino Plüschessen, also das ist jetzt nicht ganz so krass wie hier, dass man halt wirklich denkt, boah, in den Burger kann ich reinbeißen. Aber es ist ein sehr schönes, nachhaltiges Spielzeug, was immer, auf egal welches Kind ich bisher damit beschenkt habe, mit zum Beispiel einem Plüschhändel oder einem Plüschsandwich oder auch einem Plüschburger, Plüschspaghetti.
Hattest du nicht mal den Salat schon mal uns gezeigt? Ich kann mich dunkel an den Biofino-Salat erinnern, den du uns, glaube ich, schon mal.
Eben, ja. Da gibt es alles. Und das muss man, das kann ich nur mal hier sagen, also kommt super an bei Kindern.
Das aber dann, was ist das nicht, das so nicht Crepe, wie heißt denn dieses Material, aus dem die Dinger sind?
Filz.
Filz, Stoff. Genau, das ist das, genau, Filz.
Na, das von Biofino, nee, ja. Das ist nicht Filz.
Doch, der
nee.
Sagt, doch.
Nee, das ist Plüsch.
Wo ist denn der Unterschied
so
zwischen Plüsch und Filz?
Es ist nicht, dass erstmal sind mehrere Sachen. Der Salat zum Beispiel, ja, der ist so, nee, das ist nicht Filz. Filz ist doch dieses eklige. Nein, das ist viel cooler als Filz. Das sind so, das sind wie kleine Kuscheltiere. Stoff, so wie ein kleiner Teddybär aus dem Stoff und so gefüllt.
So mit Filz.
Teddystoff. Nee, mit so einem Kuschelstoff halt.
Okay.
Wenn du jetzt ein Kuscheltier hast, dann ist es doch auch nicht aus Filz.
Na, manche schon.
Doch, meine schon. Eine harte Kindheit.
Wir hatten ja nichts.
Ach, so DDR-Kuscheltiere vielleicht. Ja, gut. Na, aber wenn du jetzt am Greifautomaten kuschelt hier.
Am Greifautomaten? Ja, natürlich, ja.
Dann ist das doch nicht aus Filz.
Nee. Das stimmt, ich sehe hier auch gerade auf der Haber-Seite Material Polyester.
Ja. Siehst du.
Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ach, wir sind immer so unwissend, was diese ganzen. Was ist denn Filz? Da stellen wir uns mal ganz
so
doof.
Filz ist so verfilzte Wolle. So Wolle, die irgendwie verfilzt ist, so, glaube ich.
Filz ist aus Schafswolle. Okay, hast recht, ja. Okay, das heißt, also, es ist kein. Aber das sieht aus wie Filz. Sagen wir es mal so. Daher kam ich eigentlich nur drauf. Egal. Es ist also aus Polyester. Zumindest der Gemüsekorb laut der Haber-Seite. Aber stimmt, die sind eigentlich ganz. Auch wenn ich als Kind jetzt wenig damit anzufangen wüsste. Also was mache ich denn? Was spiele ich denn damit?
Na, du spielst damit Küche und Einkaufsladen und Imbiss und sowas. Und du kannst halt selber das Sandwich mit Salami oder ohne Salami oder mit Käse oder ohne Käse oder mit Salami und Käse belegen.
Okay, und in den nächsten 5 Minuten?
Sag mal, was bist du? Also entschuldige mal. Alle Kinder, die ich bisher damit beschenkt habe, waren stundenlang beschäftigt, über Jahre hinweg. Die meisten Kinder haben jetzt noch diese Sachen.
Und die sind alle 21 jetzt.
Ja. Nee, aber die sind kurz vor Einschulung, sag ich mal.
Nein, ich sehe das ja ein. Die sind ja, ist ja auch wirklich gut. Also es gibt ja hier noch so Currywurst und so, ne? Also es gibt ja wirklich alles.
Ja, und Weißwürstel mit der Brezen gibt es auch und zum Senf. Ganz toll.
Finde ich auch gut. Ich bin dafür.
Ja.
Ich bin auch einfach. Ich bin einfach, guck mal, ich bin so alt und wirklich auch wie sagt man denn, ein Arschloch geworden über die Jahre. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen mehr, dass es kleine Menschen gibt, die daran Freude haben. Ne?
Das ist dabei einfach, bist du doch ein Spieler. Du spielst doch
zynisch.
Auch Spiele.
Ich bin einfach zu zynisch geworden. Das ist es.
Ja, also wirklich. Aber das war mal so kurz hier in dieser Sendung aus Anjas kleiner Service-Ecke. Mein Geschenktipp für alle möglichen
für
Anlässe.
Für Kinder.
Für Kinder. Und ist auch egal, ob du jung oder Mädchen, auch so für Leute, die immer sagen, ach, ich weiß nicht, ich will da nicht, nichts in Rosa schenken, aber irgendwie auch nicht ins Blau, aber wenn ich jetzt grün schenke, dann denken die alle so, so, das ist scheißegal, schenkst du, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Weißt du? Das ist ja auch, also die Leute machen sich so krass viel Gedanken heutzutage über alles. Oh, es ist anstrengend, aber egal.
Ich finde schön, wie Anja immer so kleine Monologe abgleitet, die dann sehr viel Einblick in ihr Seelenleben geben.
Ja, ja. Ich will auch einfach, ich mache das auch nur, um andere Menschen mit meinem Wissen zu schützen vor diesen Situationen.
Welche Situation jetzt genau?
Na, dass sie irgendwie sich da irgendwie so Gedanken machen. Oh, scheiße, was schenke ich denn jetzt?
Ja, aber du kannst auch Leute nicht dafür schützen, sich Gedanken zu machen.
Aber so überflüssige Gedanken.
Ach so. Okay.
Ja. Ich habe richtig Hunger gekriegt jetzt, wenn ich mir das hier alles angucke. Carsten.
Genial, danke. Ne? Also was ist, ja, Entschuldigung.
Hammer. Yummy.
Ja. Habt ihr noch was? Ich wäre sonst verbraucht für heute.
Wir sind durch, wir gucken jetzt erstmal alle Essenskategorien durch.
Genau, wir gehen jetzt erstmal alle
ja, Fake-Essen. Und wir schauen jetzt mal, wie es beim Trimmel steht.
Ja,
spielt er schon?
Ja, der spielt schon, hat aber... Der hat das Tor nicht geschossen, was jetzt gerade schon gefallen ist.
Der sitzt wahrscheinlich okay. Auf der Bank. Sag's so, ruhig.
Jetzt wissen auch alle Zuschauer, wann genau wir diese Sendung aufgenommen haben.
Ja, ist doch cool, wenn sie ein bisschen
mal sehen, wie lange es wieder dauert,
können.
Bis du veröffentlichst.
Oh. Jetzt mach dir mal
Druck. Und soll's nicht liegen.
Ja.
Ja, eben.
Ist ja das. Du machst, guck mal, du drückst jetzt den Knopf, wenn wir fertig sind, jetzt gleich Aufnahme beenden und dann drückst du daneben den Knopf Upload ins Internet.
Dass du immer auch weißt, wie das geht, das ist so gewitzt. Ne?
Ja. Und daneben ist dann der Knopf für den Twitter, nee, da musst du nicht mal, da hast du ja den Twitter-Bot, der uns dann auch Bescheid sagt, dass die Sendung online ist.
Ja, genau. So läuft das.
Und dann suchst du doch ein Bild raus?
Nee,
oder das kann
ja
auch dein Bot machen.
Alles mit
das macht der Algo.
Künstliche Intelligenz heute, ja.
Ja. Und dann müsste das eigentlich gehen. Ich kann noch Korrektur lesen, wenn du willst,
ach.
Aber brauchst du eigentlich auch nicht mehr, ne?
Wofür?
Hast ja ein Rechtschreibprogramm. Und dann zack, zack, zack.
Das wird bei mir alles so mit so einer roten Kringellinie unterkringelt, wenn ich was falsch mache.
Ja.
Siehst du.
Ja, also immer die gesamte Sendung.
Dann kannst du es ja jetzt die Knöpfe drücken. Wir hören uns jetzt noch alle schön einen Song zusammen an. Und dann geht die Sendung online, bevor der nächste das Tor schießt.
Oh, jetzt ist es gefallen.
Okay, dann machen wir das jetzt wohl so. Mal sehen, ob das auch alles so kommt, wie du dir das vorstellst.
Wie nennst du denn
ja,
die Sendung?
Schön.
Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Mann, du stellst immer so Fragen. Das ist alles, das
irgendwas
ist,
mit Fake.
Ja, genau.
Okay, cool.
Ja,
ja, dann bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich auch wirklich in echt.
Dann in echt.
So mit anfassen.
Wir uns alle
echt. Das machen wir.
Angucken.
Juhu.
Ja, und hier. Können wir uns wieder tief in die Augen gucken, wenn wir was Dummes gesagt haben.
Also dann bis 2023.
Tschüss.
Tschüss.
Q's or Capulets, just banging tunes and DJ sets and